Olise darf wieder ran, dafür Kimmich auf der Bank, Rotation noch und nöcher, Hoffenheim auf einmal absolutes Top-Team in dieser Bundesliga-Saison. Es passieren wilde Dinge, nach dem Winter geht's richtig hoch her. Wir besprechen Spieltag 19 jetzt in SCSB.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast zur ersten Fußball-Bundesliga. Viel Spaß beim Hören, powered by Winamax.
Servus Anton, wie lief dein Wochenende?
Bench, ich grüße dich und mein Wochenende wird überflügelt von der ersten Bayern-Niederlage in der Bundesliga 2025-26, wie mein Spieltag gewesen ist, Bench. Es ist mir egal. Die Bayern gehen nicht invincible durch. Du hast jetzt nur noch 8 Punkte auf den zweiten. Es ist wieder ein bisschen Musik drin. Ich bin zufrieden, aber auch mein Spieltag ist ganz ordentlich gewesen. 900er hingelegt. Bin gesamt jetzt Vierter, war an dem Spieltag, glaube ich, Fünfter. Ist ganz ordentlich, also damit kann ich arbeiten. Bei dir?
Ja, hört sich solide an. Ich meine, du hast natürlich auch noch einen weiten Weg zu gehen, da mit Top 2 oder 3 aufzusteigen wieder.
Mensch, ganz ehrlich.
Ich bin gar nicht zufrieden mit meinem Spieltag. Ich bin Neunter geworden mit knapp 700 Punkten, insgesamt Fünfter. Also da ist nach oben wie nach unten noch alles drin. Aber es ging Freitag los, wie es dann auch weiterging. Und zwar ist bei uns in der Office League Rössing Lelisit, ich glaube, 12 Minuten vor Spieltag oder so abgelaufen. Ich habe den Tag über schon gegambelt und dachte, boah, läuft der vielleicht früh genug ab, dass die Aufstellung noch nicht raus ist, weil ich mir dachte, ich hatte eh keinen Stürmer und da hätte ich ihn mir vielleicht relativ günstig einpacken können und dachte, yo, Joker wird auf jeden Fall gut Minuten kriegen, wenn nicht sogar mehr. Dann ist er in der Startelf und wirklich, der Transfer geht durch. Ich habe ihn bekommen für 2,5 Millionen oder so, weil ich dachte, yo, lass ihn heute starten, paar Punkte sammeln, dann wird er schon ordentlich klettern. Ich glaube, 13 Kommentare oder so unter dem Transfer, komplette Liga wild gegangen, weil jeder natürlich drauf war. Und dann, die frühe Verletzung, die frühe Auswechslung, ich glaube, am Ende ist es jetzt ein Pünktchen, das er mitgenommen hat. Dann gab es unter dem Transfer noch ein bisschen Shit. Das wurde dann ein bisschen unsportlich, nach Verletzung eines Spielers da irgendwie noch Shit zu geben, aber da fühlen sich jetzt schon die richtigen Leute angesprochen, die dafür irgendwann ihre Karma-Watschen noch kriegen.
Janni war mit mir bei Sky, wir haben tatsächlich noch über den Transfer gesprochen, weil er meinte, boah, ich kann mir noch einen Starter hier holen, weil das war schon nach 19:30, wo er ausgelaufen ist. Hab mich gefragt, wie viel soll ich bieten? Ich habe gesagt, boah, weiß nicht, über 1,67 würde ich mich gar nicht wohlfühlen jetzt damit. Aber ja, klar, der steigt natürlich auch noch ein bisschen nach. Aber da meinte er auch so, oh, Bench hat ihn sich geholt für 2,5 Millionen und war da auch ein bisschen angesäuert. Am Ende des Tages hast du, glaube ich, jetzt 20, 30 Punkte verpasst hinzu Baldé. Ganz großer Wurf, wäre es auch mit Rössing Lelisit wahrscheinlich nicht geworden.
Wär's nicht geworden, aber was viel mehr wehtut tatsächlich, ist, dass durch die wenigen Punkte und die jetzt auch mittlerweile bekannt gewordene Verletzung, da halt sich gar nichts an dem 500k-Mark wehtut. Das heißt, vor allem habe ich in allererster Konsequenz 2 Millionen verbrannt. Das tut weh, aber den Versuch war es auf jeden Fall wert. Das ist so eine klassische Situation, wo Jan immer sagt, wenn ich hinterher drüber nachdenke und es jedes Mal wieder genauso gemacht hätte, dann brauche ich mich auch nicht drüber aufregen und deswegen bin ich da sehr mit mir im Reinen.
Ja, voll, aber irgendwie trotzdem auch damit ein sehr verrückter Spieltag, oder? Also Stefan Bell wird MVP, die Bayern verlieren komplett unerwartet, Joshua Kimmich hockt schon wieder auf der Bank, es sind wieder Dinge passiert, die Kickbase-Manager zur Verzweiflung gebracht haben. Wer ist denn bei euch Spieltagssieger geworden, beziehungsweise wie viele Punkte hat man für einen Spieltagssieg bei euch in der Liga gebraucht?
Bei uns ist Spieltagssieger geworden der liebe Ole aus dem Fantasy Center mit 1049 Zählern, also das liest sich schon sehr solide. Ito 181, Bade, Schlager, Heuer Fernandes, alle 130 aufwärts. Das sind halt so Dinger, wo du sagst, ey, also wenn du von einem Heuer Fernandes einen 100er mitnimmst, bist zufrieden. Wenn du bei Ito einen Starter kriegst, ist schon sehr geil. Bade und Schlager ein 100er. So über den Erwartungen ist er halt schon mal 200, 300 Punkte drüber. Auf der anderen Seite Diaz 75 bei ihm und zwei, drei andere Kandidaten ein bisschen underperformed. Also es hat sich sehr, sehr viel bei uns in den größten Teilen so zwischen 5 und 8, 900 Punkten abgespielt. Und von daher, es war jetzt, glaube ich, ohne die Riesen-Bayern-Ausraster nicht der Spieltag, der Riesen-Lücken gerissen hat. Oder sah es bei euch anders aus?
Tobi hat tatsächlich 1,4 gemacht. Also der Prinz hier bei uns im Team hat mit Bell 250, Chabot 200, Ginter 200, Gulaschi 150, Undav 150 ganz gut abgerissen. Ist aber natürlich auch ein Team, das ohne viele Bayern-Spieler, Davis und Chavez sind zwar drin, aber die haben dann auch nur 50 Punkte gemeinsam gemacht. Keine großen Sprünge macht, wenn die Bayern mal 8-0 gewinnen. Aber ein sehr solides Team, das, glaube ich, viele, viele Mittelklasse-Spieler hat, die sehr solide und konstant punkten können.
Ja, hundertprozentig. Unsere zwei Spieltage waren jetzt nicht das Gelbe vom Ei, waren jetzt auch nicht bodenlos. Aber eine Sache, wo sich der liebe Janni gewünscht hatte, dass wir heute noch kurz drüber sprechen, war seine Rush-Performance am Wochenende. Wir haben uns ja in Rush to Glory am Donnerstag hingesetzt und so ein bisschen seine Lineups zerpflückt. Mhm. Und comes out, am Wochenende hätte er noch besser, als er mit Platz 5000, der es jetzt geworden ist, performt, wenn er einfach seine Truppe hätte stehen lassen. Zum Beispiel haben wir ihm einen Janda madig gequatscht, der dann per 11er und 180, 90 Punkte ganz gut abgerissen hat. Rush ist ja bei uns beiden, Anton, auch ein Riesending. Mhm. Und ich komme näher und näher. Also für alle da draußen, die immer noch nicht in Rush mal reingeschnuppert haben, ey, ohne Witz, ne, lasst euch gesagt sein, mich holt im Moment von all meinen Ligen und den Rush-Challenges kitzelt's mich am ehesten, was die Challenges angeht. So, Anton jetzt am Wochenende irgendwie noch mit einem ausstehenden Spieler, 10. in der La Liga Matchday Challenge, wo du auch wieder richtig dick Punkte machen wirst. Aber über erste Liga, zweite Liga, Frauen, La Liga und so weiter ist da echt immer richtig was geboten am Wochenende und vor allem mit wenig Aufwand viel Nervenkitzel einfach geboten, wenn man da noch so ein paar Kollegen, Kolleginnen hat, die irgendwie in Reichweite sind, wo man sich so ein bisschen Kopf an Kopf die Battles liefert, weil eins ist auch klar, am Ende des Tages mit gleichem Budget, gleichen Voraussetzungen, jeden Spieltag neuer Möglichkeit da anzugreifen, ist Rush eigentlich der Modus, in dem wirklich klar wird, wer der bessere Manager ist.
Das zum einen, zum anderen finde ich aber auch, man gönnt sich gegenseitig seinen Hack viel mehr. Also wir hocken dann Montagabend drin, sagen, boah, du bist so und so gut in der, du bist da gut, oh, geil aufgestellt. Aber auch mit den Jungs von Doppelpack zum Beispiel, Valentin, Lars, wenn die gut sind, gibt's da irgendwie mal eine DM so, ey, krank, wie du gerade wieder anziehst. Und ich finde, man gönnt sich viel mehr, was für gute Ideen man hat, als in einer Liga, wo es wirklich um Spieler geht, wo gebieft wird, wo immer Feuer drin ist. Das ist ganz geil. Und um auf Janni zurückzukommen, Janni war auch gar nicht pisst auf uns. Der meinte nicht irgendwie, ihr habt mir das Line-Up kaputt gemacht und ich war viel besser. Sondern einfach, ihr habt mich überzeugt, es war alles valide, aber irgendwie mein Bauchgefühl, meine Intuition wäre besser gewesen, was natürlich da auch immer ein ganz geiles Zeichen ist, dass man hin und wieder auch einfach auf den Bauch hören muss und nicht immer nur auf Stats und wer wie, wo, wann gute Matchups hat. Am Ende des Tages aber natürlich was sehr bitter ist, gerade wenn man sich dann überlegt, man denkt an den Spieler, den man zuerst drin hatte, freut sich, weil man ihn aufgestellt hat und checkt dann, oh nee, warte mal, habe ich ja wieder rausgepackt. Ja, das ist dann natürlich bitter, aber an sich einfach geil, wenn Dinge, die man sich überlegt hat, aufgehen.
Ja, safe. Wie Tusche immer so schön sagt, wenn die Ideen in deinem Kopf dann auf einmal fruchten, ne?
Ganz genau.
An der Stelle auch übrigens Shoutout einmal an Valentin, einen der zwei Doppelpack-Jungs, der wirklich konstant komplett oben drin hängt und aktuell in den Top 5 des globalen Rankings bezüglich der Rush Top 100 dabei ist. Und an der Stelle auch mal, das ist mir die letzten Wochen mehr und mehr aufgefallen, Big Ludwig, wer auch immer du bist, über 7.100 Skillpunkte, mittlerweile 600 Punkte Vorsprung auf Rang 2. Ey, das ist was. Also diese Woche zum Beispiel mit dreimal Top 1 oder Top 5% werde ich irgendwie meine 600, 700 Punkte machen. Da kannst du schon auch schnell klettern. Aber ganz an der Spitze so einen Vorsprung rauszuspielen.
Krass.
Also, Digga, melde dich gern auch mal irgendwie im STSB-Discord-Channel oder so. Gib dich zu erkennen. Du hast es dir verdient, da deinen Hack zu bekommen, wo du eben beim Thema warst.
Schon ich glaube, für ihn müssten wir eigentlich eine neue Division aufmachen, weil das ist auf alle Fälle Kickbase Champions League. Und auf deine gerade eben schon angesprochene Aufholjagd nochmal einzugehen. Du hast jetzt ja Spieltag 16 und 17 in der Hinterhand, wo du eventuell auch besser gewesen bist als ich.
Ich glaube
und dann
nicht.
Jetzt in den nächsten Tagen erst die Punkte bekommst. Auch da kann sich eine Lücke natürlich nochmal schließen, wenn die Nachholspiele abgeschlossen sind und endlich die Ligen und die Rush-Punkte abgerechnet werden können.
Ja, da muss ich aber sagen, habe ich bei mir eine ganz böse Vorahnung, weil ich glaube, ich war also in den Challenges schon mal schlechter als du. Und ich glaube, es gab auch viele Manager, also viel Konkurrenz von mir, die da noch mehr ausstehend hatten als ich an diesen zwei Nachholspielen oder in diesen zwei Nachholspielen. Deswegen, ich glaube, das wird eher ein kleiner Downer für mich, was da irgendwie noch jetzt nachgelagert kommt. Aber an der Stelle dann auch noch mal ganz kurz für euch das Heads-up da draußen. Die meisten Podcast-Hörer werden wissen, wie es läuft. Aber ihr könnt auf der Base, also in der App, ganz links in dem Reiter, den ihr unten sozusagen auf eurem Screen habt, auch nochmal auf die Base gehen, den Artikel zu den Nachholspielen lesen. Da steht alles, was wichtig ist, drin. Zum Beispiel, dass ihr nicht nochmal eure Lineups basteln müsst, dass ihr nicht keinen positiven Kontostand haben müsst etc. etc., um morgen Punkte zu sammeln und dann den Spieltagsabschluss natürlich auch dementsprechend zu vollziehen am Mittwoch. Soweit, so gut, Anton. Apropos Nachholspiele. Nicht managen, Mittwoch wird abgerechnet. Mhm. Ich muss sagen, dieser Nachholspieltag oder diese Nachholspiele jetzt kommen mir sehr gelegen. Ich werde die nächsten Tage raus sein, was das Arbeiten angeht. Viel Zeit wahrscheinlich auf dem Sofa verbringen und habe die Möglichkeit, obwohl keine Champions League Dienstag ist, Dienstag zwei Bundesligaspiele zu schauen und dann Mittwoch volle Dröhnung Champions League zu kriegen. Eigentlich perfekt gemacht jetzt im Nachhinein, oder?
Es ist überragend. Also ich werde erstmal anfangen, heute Abend mir Girona und Ter Stegen anzugucken, ja, meinen La Liga-Rush-Spieltag closen, dann morgen Bundesliga, zwei Spiele 20:30, Turbo-Bock drauf, aber das Beste wird auf jeden Fall CL-Konferenz Mittwoch, da habe ich nicht mal Training und Alter, da werden die Push-Nachrichten, Tore nur so reinflattern, Wechsel, 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 Wechsel und für die Bundesligisten geht's ja auch noch richtig um was.
Ja, safe. Es geht für alle um alles. Letzter Gruppenspieltag in der Champions League. Ich bin auch komplett heiß. Und da geht's, wie gesagt, um alles. Plus, dass zusätzlich auch unser heutiger Partner der Podcast-Episode ins Spiel kommt. Denn diesen Mittwoch, am 28. Januar, liefert euch unser heutiger Partner DAZN die größte Champions-League-Konferenz des Jahres. Am Mittwochabend werden, weil natürlich alle Entscheidungen fallen, alle Spiele parallel ausgetragen. Bedeutet für euch, an einem Abend alle Spiele, 18 Partien, 36 Teams, alle Entscheidungen parallel. Es wird unglaublich. Ab 19.15 Uhr wird das ganze Spektakel auf DAZN übertragen. Es werden Tore noch und nöcher. Es werden 2, 3, 4 Stunden brutales Entertainment. Und deswegen solltet ihr euch das Ganze auch nicht entgehen lassen. Genauso wie ihr hoffentlich mit euren Kollegen und Kolleginnen auf dem Sofa sitzen die Kommentatoren alle in einem großen Studio. Atmosphäre wird also top, 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 wie Pep jetzt sagen würde. Und DAZN hat für euch natürlich auch das passende Angebot. Denn inklusive aller Bestandskunden wird diese Mittwochskonferenz Teil eines jeden DAZN-Pakets sein. Beispielsweise auch des Supersports-Pakets, was ihr aktuell für 14,99 € im Monat schießen könnt, sowohl in dem Monatspreis, womit ihr natürlich risikofrei probieren könnt, als auch im Jahresabo, wo ihr 12 Monate a 14,99 € zu genau diesem Preis saven könnt. Zusätzlich zu dieser Mittwochskonferenz beinhaltet das Supersports-Paket auch Fußball aus Spanien, Italien, Frankreich, England mit dem FA Cup beispielsweise, WM-Quali-Spiele, NFL, UFC, Darts und vieles, vieles mehr. Also Blick in die Shownotes werfen, Angebot wahrnehmen und Mittwoch die verrückteste Champions-League-Konferenz aller Zeiten mit DAZN verfolgen. Ihr hört also, es wird ordentlich was geboten. An diesem Champions-League-Mittwoch die größte Konferenz, an die ich mich erinnern kann. Ich meine, mit dem Liga-Modus letztes Jahr gab es dann was Ähnliches schon einmal. Es wird brutal, es wird wirklich herrlich und für alle Fußballliebhaber das Event auf jeden Fall in dieser Woche. Schaut es euch also gerne an, Link dazu nochmal in den Shownotes und wir schauen uns auch an, was am Wochenende passiert ist und vor allem, welche Maschinen sich hervorgetan haben.
Maschinenraum.
Maschine Nummer 1. Und Anton, wer wird da besser Bezug nehmen können als du, der mit Janni das Hamburger Derby live auf Sky Sport Bundesliga 3 begleitet hat? Vuškovic, 188 Zähler beim 0-0. Mal wieder absolut bockstarke Nummer. Aus meiner Sicht der Einzige, der irgendwie ansatzweise auffällig war in diesem Spiel, weil das fußballerisch wirklich kein Leckerbissen war. B, jemand, der hier alleine gehighlightet werden muss, weil er aus unserer Kickbase-Richtung ordentlich Shit nicht direkt bekommen hat, aber weil Janni Freitag noch gesagt hat, ey Freunde, der ist mir langsam echt zu teuer. Dafür gab es dann auch am Ende das entsprechende Feedback über Instagram, aber hier an der Stelle nutzen wir die Bühne des Maschinenraums nochmal, um zu rehabilitieren in Sachen Vuškovic.
Ja, check ich. Ich verstehe, warum er drin ist und verdient ist es auch auf alle Fälle. Aber es fühlt sich nach dem Spiel überhaupt nicht richtig an. Klar, ja. Der hat ein gutes Spiel gemacht auf persönlicher Ebene, hat über 2 Schlüsselaktionen auch wahnsinnig viele Kickbase-Punkte gefarmt, plus 5 geklärt, war Unlimited-Punkte-Glitch bei ihm. Jeden Ball, den St. Pauli hoch rüber geprügelt hat, hat er halt hoch zurückgeprügelt, beziehungsweise solide geklärt. Die musste auch alle erstmal entschärfen, aber auch das sind natürlich Dinger, die ein IV mit der Höhe gut einfach immer wieder rausklären kann. Und 2. Aktion, technisch deutlich anspruchsvoller, immer wieder die Flugbälle hinter die Kette, immer wieder Jatta gesucht, immer wieder probiert, die schnellen Spitzen einzusetzen. Wenn die Dinger ankommen, ist es halt sofort Pass gegnerische Hälfte, präzise langer Ball und Pass im gegnerischen Drittel. Also 3 Punkte, 5 Punkte kann man da immer schon ganz gut mitnehmen. Und dann läppert sich das Ganze auch mit einem zu null Bonus am Ende hinten raus. Hat er gut gemacht. Trotzdem für mich kein richtig geiler Call an dem Wochenende.
Ja, ist absolut nachvollziehbar. Ehrlicherweise habe ich ihn auch so ein bisschen hier reingemogelt, weil ich gerne an der Stelle schon ganz kurz über das einzig Besprechenswerte in dieser Partie reden wollte. Vuškovic da natürlich zentrale Figur war. Anton, Frage in deine Richtung. Dieser ganze Vuškovic-Case mit den Sticheleien auf den Bannern von St. Pauli-Seite, mit dieser vor die Kabine spucken Nummer im Nachgang, mit der Bezugnahme von Polzin und so weiter und so fort. Alles ein bisschen zu deep und irgendwo Derby-Derby sein lassen? Oder möchtest du dich auf eine der Seiten schlagen?
Ja, nein, also ganz ehrlich, es wird auch ein bisschen zu heißer gekocht als gegessen, so sagt man ja. Und ich glaube, dass es voll in Ordnung ist, sich darüber kurz aufzuregen. Ich glaube, dass es nicht irgendwie verunglimpfend oder beleidigend gewesen ist. War ein Spaß, den man geschmacklos finden kann. Und eine pure Provokation. Aber das gehört im Rahmen des Derbys irgendwie mit dazu. Und ich glaube auch, dass man da St. Pauli die natürlich immer für gewisse Werte einstehen, nicht, also der, man muss nicht absprechen, dass da nicht auch Derby-Charakter gelebt werden darf. Und Banner, die man geschmacklos findet, gibt's auf allen Seiten immer wieder. Ich fand's nicht persönlich diffamierend und beleidigend, deswegen so, ist morgen wieder vergessen. Ist ein Spieltagsthema.
Ja. Sehe ich sehr ähnlich, aber eine Sache, über die ich mir in dem Zuge so kurz Gedanken gemacht habe, war so, ich find's völlig, also wie du schon sagst, das ist jetzt auf keiner Ebene beleidigend, wo man sagt, ey, das geht gar nicht und man muss ein Riesenthema draus machen. Also teilweise wird ja jetzt so ein bisschen auch die Fanszene St. Pauli ist da so ein bisschen für, wie soll man sagen, zur Rechenschaft gezogen medial. Aber ich finde, du kannst es machen, es gehört alles irgendwo dazu zu einem Derby, aber ich finde auch, dass du dann das Echo auch einfach einmal kriegen und tanken musst, dass eine Vuškovic sich dann halt dahinstellt, wenn er im Interview steht, drauf angesprochen wird und sagt, ey, darüber habe ich nichts Gutes zu sagen, wenn meine Familie hier irgendwie angegriffen wird, sagen, weil so es war jetzt kein Angriff im Sinne von so hart, dass man das 1000 Jahre lang thematisieren muss. Ja. Aber natürlich war es ein Angriff jetzt auf die Familie in dem Sinne, wie da diese Provokation geäußert wurde. Deswegen, wie gesagt, sagen, ich finde, gehört dazu, dass eine Vuškovic dann da aber irgendwie auch nochmal zurückschießt, ist auch das Normalste auf der Welt. Alles, was dann im Kabinentrakt und so passiert, das ist eh immer Hälfte ist was dran, Hälfte ein bisschen dazu erfunden und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist dann wirklich zu deep, da großartig reinzugehen. Aber dann haben wir an der Stelle auch einmal drüber gesprochen. Wenigstens irgendwas, worüber man im Nachgang an dieses Derby sprechen konnte.
Ja, damit wir noch über Kickbase sprechen. Marktwert Vuškovic, Rückbezug auf Janni, zu teuer oder nicht?
Ey, ich muss sagen, ich kann Jannis Call gut nachvollziehen. Und da muss ich auch hinterstehen, nachdem er jetzt wieder abgerissen hat, weil dieser eigentliche, ich sag mal, 110er-Schnitt, den ich von ihm über die Saison erwarte, so, das sind halt, keine Ahnung, da zahle ich 5 Millionen mehr als für einen Mainka, so, der mir einen 85er-Schnitt spielt, weißt du? Aber jetzt im Moment wirst du wahrscheinlich bald auf die knapp 30 Millionen zugehen und das wäre es mir nicht wert.
Ja, ich sag, für den Marktwert nimmst du ihn gerade mit, weil er schon konstant ist, aber das fühlt sich falsch an. Das fühlt sich einfach nicht richtig an, aber Leute, die ihn im Team haben, verteidigen ihn wie ein Löwe, weil ganz ehrlich, der proofs jede Woche, sammelt grüne Balken noch und nöcher. Beide Seiten haben Argumente, ja.
Wenn du ihn hast, hast du auf jeden Fall schon mal nur noch 10 Positionen, über die du dir Gedanken machst diese Saison.
So ist es.
Zweite Maschine in unserem dieswöchigen Maschinenraum. Riedle Baku. Wahnsinnsabschluss mit dem schwächeren Linken sind Situationen, die er so zu Wolfsburger Zeiten, generell zu Zeiten, wo er ein bisschen offensiver und ein bisschen torgefährlicher in der Bundesliga schon unterwegs war, immer mal wieder gezeigt hat. Und vor allem super wichtiger Dosenöffner. Leipzig hat sich lange Zeit so ein bisschen schwer getan, die Kugel mal über die Linie zu drücken. Dieses 1-0 war dann das erste von 3 sehr schnellen Toren, die da das Ding erledigt haben. Baku deswegen sowohl rein sportlich als auch bezüglich der Art und Weise, wie er die Bude macht, finde ich, ich glaube, es war sogar das unwahrscheinlichste Tor am Wochenende bezüglich Winkel, XG-Wert und so weiter und so fort, ist auf jeden Fall was, wofür der Mann hier mal gepraised werden kann.
Safe ist auf jeden Fall auch eine Bewerbung in Richtung Julian Nagelsmann für den Sommer, dass du da jemanden hast, der über rechts aktiv werden kann und auch mal einnetzt. Was ich ganz witzig fand, in den Highlights hieß es dann, boah, der hat er in Wolfsburg reihenweise so gemacht, wo ich mir dachte, aber jetzt mach mal nicht einen Robben aus dem, dass der hier immer reinzieht und mit links das Ding da reinpatscht. Aber das war schon sehr, sehr gut.
Ja, ich fand's auch. Schöne Kiste, brauchen wir jetzt auch nicht mehr draus machen, als es war. aber der Mann auf jeden Fall die zweite Maschine mit den Leipzigern, die zu einem der besten oder zu den besten Teams auf jeden Fall am Wochenende gehörten. Nummer 3, und da haben wir einen Debütanten für seinen neuen Leihclub für den FCA. Chavez kommt rein, startet direkt gegen die Bayern, ist der beste Spieler, was das Preis-Leistungs-Verhältnis an Spieltag 19 angeht, macht die Kiste, macht fast einen 200er, ist Teil des Siegs gegen die scheinbar übermächtigen Bayern. Mehr geht nicht an deinem ersten Spieltag. Hab dann auch einen super sicheren, super günstigen Starter nach diesem Auftakt. Also einpacken, wer ihn einpacken kann. Erste Kaufempfehlung damit ausgesprochen. Chavez für mich, also wenn du einen Case machen willst, dann ist es wahrscheinlich der Spieler des Wochenendes.
Chavez kommt bei dir auf den Markt. Was für ein Gebot legst du drauf?
Boah, also 6, 7 Millionen zahle ich ohne Probleme.
6, 7.
Scheiße.
Ja, aber, ja, ich sag auch so, also knapp unter 10, 8, 9 kannst du sogar gehen, wenn der das einfach jetzt da durchzockt.
Ja, safe.
Da hast du einen stabilen IV, der dir halt mal locker einen 80er Schnitt runterrockt.
Ja, und vor allem bei Augsburg habe ich auch Bock auf die Innenverteidiger, weil das halt eins dieser klassischen Teams ist. Ne? Ja. So Union, Mainz, Augsburg, wo du jetzt sagst, die pflegen einen sehr oder einen eher konservativen Spielstil. Ja. Die haben viel zu tun da hinten. Die haben aber trotzdem auch die Spielanlage, um hier oder da mal eine weiße Weste mitzunehmen. Und deswegen, also ich glaube schon, dass er euch dann einen stabilen 80er-Schnitt hinspielt. Und alles, was dann unter der 10-Millionen-Marke ist, ist dann völlig alright.
Ja, ich habe noch 3 Beobachtungen, wovon nur eine Spielbeobachtung ist, die Maschinenraum verdächtig gewesen wären. Ich fange mit der auch gleich an. Scherhans Chip zum Ausgleich. Geil. Bockstark, oder?
Fand ich geil, aber in der Wiederholung, ich bin mir jetzt gar nicht mehr hundertprozentig sicher, weil ich es gestern so mit einem Auge nur verfolgt habe.
Der war leicht deflected, ja.
Ja, ne? Und ich meine gesehen zu haben, dass die Patjan vom Keeper da durchaus noch mal in der Nähe unterwegs gewesen wäre, wenn der nicht deflected gewesen wäre. Okay. Deswegen, aber ja, an sich solche Chips. Und ich glaube, wer war es denn noch mal auf der anderen? Na, ich komme nicht mehr drauf. Ich hatte noch so eine Situation am Wochenende, die ähnlich lief. Aber an sich so vorm Keeper einfach eiskalt den Chipper dann zu wählen, es gibt einem immer sehr viel.
Als ja, ich find's auch so geil, unter diesem Druck, in dem Stress, in dem du gerade drin bist, diese perfekte Lösung zu finden. Es ist so geil. Ich habe am Wochenende auch gespielt. So, Testspiel, Gammel, Kick, ich war echt nicht gut unterwegs. Ich habe einen Ball, der kam so, wie wenn du 16er spielst. Zurückgelaufen, langsam, Mitte des 16ers. Oh, ja. Ich muss ihn nur ins Tor reinspielen. Ich glaube, der fliegt immer noch. So, ich habe den so drüber gejagt mit meinem schwachen Fuß. Ich wollte nur gegen Laufrichtung und ich finde es so beeindruckend. Und das zeigt wieder, wie gut die Jungs sind, dass du einfach die richtigen Lösungen hast und sie auch genauso klappen, wie du es dir denkst. Ja. Klar, ist leicht abgefälscht gewesen, aber das finde ich einfach so gut.
Ja, fühle ich sehr.
Ja, nächsten zwei wären einmal Undav wegen seines Selfies, wo er dann kurz an Anruf rangeht, als der Junge ihm das Telefon gibt und sagt, nee, warte mal kurz, mach mal kurz Selfie mit deinem Sohn, gleich wieder, mach das Bild, fertig, war einfach irgendwie ein ganz cooler Fan-Moment. Und dritter, eine Legende nahm ihren Lauf, ein Mythos begann zu leben, Union-Choreo wieder 10 von 10, Mann, die haben abgerissen.
Habe ich leider nicht gesehen am Wochenende, aber also kann ich jetzt nicht viel zu sagen, aber werde ich mir dann auf jeden Fall im Nachgang noch mal anschauen.
Die hatten ja 60 generell, Jahre.
War es wieder eine Stadion-Choreo oder einseitig?
Wir fanden ja damals schon diese Keeper-Choreo so geil, gell?
Genau.
Wo der Keeper den Ball fängt. Aber die hatten diesmal eine wieder hochgezogen über der Kurve und sogar mit Leuten auf dem Stadiondach, die das gemacht haben. Block hat rot gebrannt, darüber geil 1906 und sowas. Also sah wirklich sehr fresh aus.
Ja, geil. Wird sich auf jeden Fall nochmal angeschaut. Die Undorf-Nummer, die werde ich auf jeden Fall an späterer Stelle bei der Stuttgart-Partie auch nochmal aufgreifen.
Ah, okay, nice.
Aber war sehr funny, war sehr Undav-like auch die Aktion.
Tipptopp. Bevor wir jetzt wirklich in den Spieltag übergehen und die Partien analysieren, habe ich noch ein paar Fragen für dich, Bench. Wenn ich dabei bin, gibt's ab und zu mal ein kleines Quiz. Du kannst schnell shooten, sind ein paar kurze Fragen. Bin gespannt, wie viel du auf dem Zettel hast. Wenn du ein paar Stats parat hast, könnte es ganz gut laufen, sind aber auch nicht so easy. Erste Frage. Ja. Welcher Bundesligist ist 2026 noch ohne Punktverlust?
Noch ohne Punktverlust ist ohne Punktverlust, also alles gewonnen. Ohne
Punktverlust, alles gewonnen. Tutti completi.
Boah, keine Ahnung. Hoffenheim? Hoffenheim
TSG, muss es sein. Ganz genau. Die Hoffenheimer. Gäbe es für 3 Gegentore pro Pflichtspiel Snapchat-Flammen, Bench? Wie viele Flammen hätte Eintracht Frankfurt heute?
5 an der Zahl. Das habe ich noch so im Kopf. Das ist jetzt das 5. Spiel mit 3 Gegentoren am Stück gewesen, oder?
Yes. Dortmund, Stuttgart, Bremen, dann Karabakh und TSG. Dann 3 aus 27. Welchen TSG, Stat TGB. Auf Teamebene suche ich?
Sorry, ich habe dir gerade reingequatscht mit einem schlechten Wortwitz. Sag nochmal.
3 aus 27. Welchen Stat auf Teamebene suche ich?
3 aus. Ich weiß es. Auswärtspunkte Hamburg.
Auswärtspunkte Hamburg, ganz genau. Und das ohne Sieg. Dreimal unentschieden und sonst nur auf die Hucke bekommen. Nächster. 12 aus 12. Welchen Stat auf Spielerebene suche ich?
12 aus. Boah, habe ich auch eine Idee. Boah, kann das hinkommen?
Shoot.
Ich überlege gerade, wie lange Emre Can jetzt die Elfer schießt, aber ich weiß, dass er noch keinen vergeben hat und das könnte ungefähr hinkommen.
Das ist es, genau. Emre Can, 12 von 12 Elfern gut drauf gemacht. Heute. Ich habe mal Bulli bei Kane geschaut. Ich glaube, der müsste bei 20 aus 20 stehen.
Nee. Ah, warte mal. Doch, Bulli kann sein, Bulli. Aber der hat letztens einen verschossen. Übrigens, weißt du, ich glaube, ich habe mich gerade angehört, wie dieser kleine Junge in den...
Ah ja,
nee. The good old one. Lügen darf man nicht sagen.
Sehr schön. Ja, geil. Aber hey, du hast bis jetzt, glaube ich, 3 richtig?
Nee, ich glaube alle, oder?
Full richtig. Ja, genau. 4 aus 4 bisher. Mal gucken, ob ich die jetzt zum Stolpern bringe. Olysee hat 2026 schon 3 Bundesliga-Tore gemacht. Wer noch?
Ich glaube, das weiß ich sogar auch. Aber da muss ich zugeben, das habe ich heute Morgen noch gelesen.
Dann bist du gut vorbereitet.
Es ist Kramaric und Matanovic.
Genau, Kramaric in einem Spiel und Matanovic halt so peu à peu mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Geil,
noch jemand? Nee.
Nee, es sind nur die beiden. Es sind die drei Jungs, die schon 3 Buden gemacht haben in 2026. Harry Kane, lieber Janni, erstaunlicherweise noch nicht. Aber Janni hat ja auch gesagt, der hat am Wochenende wieder aufgeladen für den HSV und dann gibt's ein Feuerwerk.
Ja, Anton hat heute Morgen gefragt, Janni, wann Kane denn wieder trifft. Dann hat er gesagt, der hat diese Woche aufgeladen, nächste Woche dann wieder.
Power Attack incoming. Letzte Frage und... Da kannst du nicht perfekt performen. Nenn mir so viele Top-10-Spieler des Kalenderjahres 2026 wie möglich.
Oh Gott. Okay, Top-10-Spieler. Also Kramaric dürfte dabei sein.
Nein, der hat ja ein Spiel weniger.
Okay. Ja, eigentlich bin ich da jetzt schon raus. Egal, ich versuch's nochmal. Wir haben einen Olysee auf jeden Fall dabei.
1, genau, mit 1228 Punkten.
Wir haben Wouter Burcha wahrscheinlich dabei.
Die 8, ja.
Wen haben wir noch dabei? Wir haben einen Bell dabei.
Die 5, ja.
Wir haben, Kabak hat das eine Spiel nicht gemacht, der ist nicht dabei. Schlotti müsste dabei sein.
Die 3, ja.
Leipzig, Wochenende crazy gepunktet, Diomande aber später gekommen, Raum hat auch über 200 gemacht.
Leipzig fehlt noch ein Spiel gegen St. Pauli, die sind nicht drin.
Zweites Mal schon gestolpert über die gleiche Nummer. Amiri vielleicht, der hat jetzt 2 sehr gute Auftritte.
Nummer 10 Amiri, ja.
Ist ein Stuttgarter dabei, ist die Frage.
Jo.
Ist Führich dabei sogar?
Führich ist dabei, Führich ist die 7.
Under wahrscheinlich sogar auch.
Die 2.
Fehlt noch ein Stuttgarter, gibst du mir den Tipp?
Nee, du musst einfach nur wahllos auf Bayern schießen.
Ich muss wahllos auf Bayern schießen, Hiroki Ito.
Nee, ja, nicht gut. So wahllos.
Diaz hat jetzt noch nicht gepunktet dieses Diaz Jahr, der wird es nicht sein. Ist die 4.
Mhm. 753 Punkte so far. Der hat ja alles gespielt.
Ach ja. Ja, und der ist gegen Wolfsburg direkt so explodiert. Stimmt. Ja, weak, den hätte ich wissen müssen. Wer könnte noch dabei sein? Es könnte dabei sein, Innenverteidiger sind auch zu viel rotiert. Wer ist denn noch dabei dann?
Welcher IV hat bisher auch alles gespielt?
Ja, Tah.
Tah ist dabei, Tah ist die 6 und Harry Kane ist noch dabei auf der 9 mit 627
Punkten. Ist dabei sogar.
Ich shoote noch mal ganz kurz von 1 bis 10, dass wir das einmal zusammenhängend haben. Bis jetzt die meisten Punkte gemacht in 2026 haben Olysee, Undav, Schlotterbeck, Diaz, Bell, Tah, Führich, Burcha, Kane und Amiri.
Ja, okay. Kane dachte ich, also da habe ich einen weiten Bogen drumherum gemacht. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich ist die Erwartungshaltung da einfach maximal zu hoch, aber ich dachte, durch die ein, zwei abfallenden Performances dürfte der nicht drin sein. Naja.
Die größten beiden Steals hier, ganz klar Bell und Führich, oder?
Ja, safe. Also Führich, ja, nee, ohne Abstriche, Bell und Führich, beide brutal.
Top, passt. Das war's schon. Du hast sehr, sehr stark performt, Bench.
Ja, das freut mich. Ich muss sagen, vor deinen Quizzes habe ich immer so ein bisschen Respekt, weil ich schon oft genug gemerkt habe, dass man von sich selber so denkt, ja, okay, ein bisschen was kriegt man da schon auf die Kette. Und dann stehst du hier und denkst so, fuck, Alter, ich kann jetzt auch nicht 20 Sekunden nachdenken. Dann geht's manchmal ganz gut in die Hose. Aber einmal mehr Glück gehabt heute. Sehr gut, Anton. Dann klar, ja, genau. Dann, glaube ich, können wir für heute mal in die Spieltags-Review gehen. Mhm. Starten natürlich mit der Freitagspartie. Und Anton, die überlasse ich dir sehr gerne. Ich glaube, inhaltlich brauchen wir jetzt gar nicht so ultratief einsteigen. Haben ja eben schon gesagt, allzu viel hat das Derby in Hamburg nicht hergegeben.
Nein, ich sag auch, lass mich 2 Minuten drüber schimpfen. Ich muss mich einmal auskotzen und dann können wir sofort weitergehen. Weil das war no joke. Es war das langweiligste Bulli-Spiel, das ich über 90 Minuten bisher gesehen habe. Ich kann mich an nichts Schwächeres erinnern. Das Motto war auch wirklich hoch und weit, bringt Sicherheit, niedrig und tief geht meistens schief. Die haben einen Ball rübergekellt, den nächsten zurück, Bälle geklärt. Es ging wahnsinnig wenig durchs Zentrum. Es wurde nur geklopft. Keiner ist Risiko gegangen. St. Pauli, dafür, dass sie 3 Punkte gebraucht hätten in dem Spiel gegen auswärtsschwachen HSV, haben sich, finde ich, viel zu passiv angestellt. Der HSV hat aus seinen spielerischen Möglichkeiten, die eigentlich schon da gewesen wären, die ja auch gegen Freiburg und gegen Gladbach 2 gute Spiele gemacht haben mit Ball, davon habe ich gar nichts gesehen, war mir viel zu passiv, weil du St. Pauli in dem Spiel auch locker hättest knacken können und einfach dann ein bisschen Polster mal ansammelst auf die Relegations- und Abstiegsplätze. Deswegen war mir das auch vom HSV deutlich zu wenig. In dem Derby gab es zwar keinen Gewinner, aber es gab mal definitiv und auf jeden Fall 2 Verlierer, weil das war wirklich von beiden Seiten viel zu wenig.
Ja, würde ich uneingeschränkt so mitgehen. Ich meine, am Ende, auch wenn wir uns die Stats anschauen, 0,41 zu 0,32 Expected Goals, das ist wirklich ein Armutszeugnis. Und ich war auch ein bisschen überrascht, ob der spielerischen Einfallslosigkeit auf HSV-Seite, wie du schon gesagt hast, dafür haben sie eigentlich zu ansehnliche und ansprechende Leistungen die letzten Wochen geliefert, als dass das so wenig werden muss. Und auch auf St. Pauli-Seite, also so du hast das Spiel zu Hause, klar, Derby immer noch mal ganz andere Vorzeichen, aber auch die haben schon deutlich mehr diese Saison gezeigt als in dieser Partie. Am Ende kannst du das alles auf Derby schieben, machen wir auch an der Stelle. Ich würde nämlich sagen, nächste Woche haben wir dann ganz andere Blaupausen wahrscheinlich wieder, wo man viel mehr draus ziehen kann als aus dieser Partie. Einzige Sache, die ich noch kurz angebracht haben möchte, ich finde es wirklich, und nicht nur um meine 2 Millionen, die können da jetzt mal gerade in den Hintergrund rücken, aber für Rössing Lelisit finde ich so schade, Alter, weil der hatte so geile Ansätze in der Hinrunde und ist wirklich so einer, dem nicht schon irgendwie der Fußballhimmel auf Erden vorhergesagt wurde, sondern der einfach als talentierter Bursche in einem Aufstiegsumfeld beim HSV jetzt, was auch nicht einfach ist, so wirklich gute erste Schritte in der Bundesliga gemacht hat. Dann dieser Muskelfaserriss im Dezember, jetzt gerade wieder fit geworden und jetzt ist es, glaube ich, Syndesmoseband, was gerissen ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Das wird einige Wochen mehr dauern und das war wirklich, also auch da ist es unfair, ähnlich wie bei dieser Chornummer, die wir damals auch, glaube ich, Anton zu zweit hier im Podcast besprochen hatten. Man braucht jetzt nicht irgendwie wieder da hingehen und sagen, oh, wie Gala, wie bösartig und sonst was, aber das war so ein unnötiges und stümperhaftes Foul, ja, einfach an sich. Ja, es war wirklich in der Situation rücksichtslos, wovon ich keine Rückschlüsse auf irgendwie die Denke von einem Adam Jigala schließen möchte. Niemals, ja. Aber es ist einfach so super ärgerlich, weil dem Jungen jetzt echt wahrscheinlich damit die Chance genommen wurde, diese Bundesliga-Saison zu einer von seinen Guten zu machen. Denn so viel Zeit wird er wahrscheinlich in dieser Spielzeit nicht mehr bekommen.
Ja, ich dachte ehrlicherweise, ich habe mich sehr gewundert, dass er angefangen hat, aber das lag dann vermutlich auch hauptsächlich an den anhaltenden Achillessehnenproblemen bei Dompe, weil mit Blick aufs Lineup dachte ich mir eigentlich, Digga, warum zockt ihr die nicht spielerisch auf? Wo ist ein Sambi Lokonga? Wo ist ein Dompe? Wenn du mit Sambi Lokonga in der Mitte spielst, wenn du mit Dompe über links spielst, mit Vera über rechts, dann bist du denen spielerisch meilenweit überlegen. Aber ich glaube einfach, dass Polzin auch gar nicht die Möglichkeiten hatte, sein A-Team auf den Platz zu bringen, was das vielleicht nochmal ein bisschen abfedert. Aber insgesamt trotzdem dann dafür zu wenig und zu konteraffin, was der HSV da probiert auf den Platz zu bringen.
Absolut. 2 Mannschaften, wo ich sogar trotz eines deutlichen Ergebnisses sagen würde, beide haben es besser gemacht als die beiden Hamburger Teams, ist Heidenheim gegen Leipzig. Am Ende 0-3, ich würde sagen in Summe auch natürlich verdient für die Leipziger, wobei man aber trotzdem festhalten muss, gerade in der ersten Halbzeit macht es Heidenheim im Rahmen seiner Möglichkeiten echt ordentlich. Ne? Also sehr, sehr diszipliniert verteidigt. Ein paar Gelegenheiten auf Leipziger Seite waren trotzdem dabei, wo man auch mal einen fressen kann, wenn es nicht perfekt für Heidenheim läuft. Aber insgesamt war es dann vor allem einfach diese kurze, extreme Druckphase, wo man dann so ein bisschen nach der ersten Bude von Baku drunter zerbrochen ist, oder?
Ja, total. Wenn du halt deine eigenen Chancen machst, hast du da eventuell mal die Möglichkeit, so einen Big Boy der Liga zum Fallen zu bringen. Aber so auch ein bisschen das Spielpech von einem Abstiegskandidaten eben.
Ja. Check ich komplett. Was würdest du jetzt, also wenn wir sagen, bei dem Hamburg-Derby können wir eigentlich nichts mitnehmen für die nächsten Wochen. Wie siehst du bei der Partie, wie siehst du Heidenheim und Leipzig jetzt die nächsten Wochen oder Rest der Saison?
Ich denke, Heidenheim wird so weitermachen müssen wie bisher und halt darauf hoffen, dass sie ihre Chancen effektiver verwerten. Man hat dann am Ende schon dem Druck der Leipziger ein bisschen nachgegeben, weil man muss ja auch sagen, diese Tore von Baku, das Tor von Nusa, das Tor von Raum, die jagen denen die Dinger halt innen um den 16er um die Ohren, weil einfach irgendwann die Gegenwehr gefallen ist, weil natürlich, wenn Leipzig die dauerhaft bespielt, wird's Ganze schwierig. Ballbesitz 68%, irgendwann kommen halt diese Torchancen und dass die drei die Dinger halt dann so reinwuchten. Bakus Tor, irre gut, Raum jagt den da komplett in den Winkel und auch Nusa mit einem trockenen Abschluss zum 2-0 zwischenzeitlich. Wenn du halt dein eigenes Tor nicht machst, dann erlickst du dem irgendwann. Leipzig wird so weitermachen, wird marschieren, wird die Gegner gnadenlos bespielen und da irgendwo zwischen 2 und 4 auf alle Fälle einlaufen. Sollten sie einbrechen, 4, sollten sie so weitermachen, auf jeden Fall Richtung 3 oder 2. Ja. Und was Heidenheim angeht, Schmidt hat nach dem Spiel, glaube ich, auch gesagt, wir sind jetzt verdientermaßen da, wo wir sind. Also man ist schon weiterhin selbstkritisch. Ich glaube aber auch, dass da alle gemeinsam pushen, bis Spieltag 34 irgendwie auf Rang 16, geschweige denn Rang 15 zu klettern. Und auch Dorsch hat das auch nochmal ganz gut gesagt nach dem Spiel, von wegen, in 8 Minuten werden wir komplett beerdigt. Also man hat wirklich lange Zeit gut dagegen gehalten, aber irgendwann diesem Druck dann einfach nachgeben müssen und die Leipziger Abschlüsse waren zu stark.
Ja. Eins der Sachen, die ich noch zu sagen hätte, ich habe einen Blick auf deinen Einkaufswagen geworfen, der zwar pickepacke voll ist, aber wo Stergiou nicht drin ist, den würde ich einfach nur einmal reinwerfen als jemanden, wo ich glaube, jetzt ist er über die volle Distanz gegangen. Das ist jemand, der einfach auf individueller Ebene das Team auf jeden Fall auch aufwertet in Heidenheim und den man wahrscheinlich jetzt gerade zu einem Kurs von unter 3 Millionen noch ziemlich günstig einfach mal mitnehmen kann. Wenngleich man gerade bei dem Programm der Heidenheimer die nächsten Wochen echt Abstand nehmen sollte. Also in den ersten Wochen war ich jetzt fast sogar ein Freund davon zu sagen, da holst du dir mal einen Back günstig rein, da stellst du mal einen Mainka paar Wochen, weil das Programm gerade in der englischen Woche und auch danach noch annehmbar war bis zu der Leipzig-Partie. Jetzt folgen aber in den nächsten 8 Bundesligaspielen sowohl Dortmund als auch Stuttgart, als auch Hoffenheim, als auch Frankfurt in 6-7 Wochen, wo man auch nicht weiß, wie es dann aussieht, und Leverkusen an Spieltag 27. Also ich sehe in den nächsten 8 Partien mit dem HSV, Augsburg und Bremen nur 3 Gegner, wo ich sage, da ist man vielleicht auch Rohpunkte technisch mal zu was in der Lage, ohne krass zu überraschen. Deswegen Heidenheim würde ich viel Abstand von nehmen, außer du hast nur noch 3 Millionchen über und musst ein Stadio einpacken.
Das heißt, an der Brenz müssen die Punkte hinten rausgeholt werden an Spieltag 28 plus.
An der Brenz brennt jetzt erstmal die nächsten Wochen.
An der Brenz brennt.
Ja, nee, Leipzig sehe ich auch. Die machen so weiter und sind echt ein Kandidat für Vizemeisterschaft, mindestens Champions League Quali. Wo ich die nächsten beiden Teams auf jeden Fall nicht sehe. Mainz-Wolfsburg. 3-1. Und Anton, Thema, wir hatten uns eben eigentlich noch eine Notiz hier reingepackt, wo Dorsch gesagt hat, wir wurden innerhalb von ein paar Minuten beerdigt. Mhm. Beerdigt wurde auch mein Wolfsburg-Call in den letzten
Wochen. Aber über 90 Minuten. Also ja. Ich wollte gerade aufs Spiel bezogen, wurde Wolfsburg da über 90 Minuten, finde ich, schon ordentlich an die Wand gefahren. Und dein Wolfsburg-Call hat ja anfangs auch die Props von mir bekommen, aber das jetzt. Blatt hat sich wieder gewendet. Der Trainereffekt ist dann doch schneller abgeklungen als erwartet. Und auch mit Bauer kommt man irgendwie nicht so richtig aus dem Trott raus. Und ich glaube, was mich am meisten stört, ist, dass du die PS in der Offensive nicht konstant auf den Rasen bekommst. Klar, dass du gegen Bayern mal 8 Dinger fängst, das ist bitter, das war passiv Richtung Ende raus. Aber es hakt, finde ich, mehr am eigenen Offensivspiel als an der Defensive, oder?
Ja, finde ich auch. Und so vielleicht ist das jetzt wieder was, wo ich mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich habe die letzten Wochen immer mal so vorsichtig anklingen lassen. Jetzt am Wochenende war es aber wirklich in 1-2 Situationen was, wo ich mir dachte, das kann nicht wahr sein, dass ein Bundesliga-Team emotional so wenig beisammen ist, wie es diese Wolfsburger Mannschaft ist. Weil da hast du immer gesagt, ey, gegen Bayern, du darfst niemals so auseinanderfallen mit der Qualität, die du hast. In ein, zwei anderen Spielen auch, wo du immer das Gefühl hast, so richtig auf Betriebstemperatur kommen die gar nicht, so richtig in den Modus, den letzten Meter gehen zu wollen. Und jetzt am Wochenende habe ich so 2-3 Szenen beobachtet, wo ich mir echt dachte so, Alter, also ich glaube, die fahren gleich nach Hause und die haben in 2 Stunden beim Abendessen mit der Familie schon wieder vergessen, wie das Spiel heute ausgegangen ist. Also Beispiel, ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast, diese Klärung auf der Linie von Wavro zum Beispiel, wo der Abschluss kommt. Ich weiß gar nicht mehr, wer da abgeschlossen hat.
Klärung ist ein bisschen viel gesagt. Ich finde, da wurde er angeschlossen.
Ja, genau.
Den Ball so raus, aber ich weiß, was du meinst. Ja, der hat ein Tor verhindert.
Wo er sein Standbein irgendwie noch hinter den Ball kriegt, unfreiwilligerweise. Ey, dieser Ball wird geklärt. Und das ist eigentlich ein Ding, wo ich sage, du führst 1-0, stehst unter Dauerbeschuss kurz vor der Halbzeit.
Das ist wie ein Tor.
Rettest solche Dinger. Ey, das ist ein Ding, wenn Frank Schmidt und seine Jungs da einer auf der Linie steht und so einen Ball rettet, dann müssen die erstmal 30 Sekunden warten, bis die nächste Ecke ausgeführt werden kann, weil da eine Jubeltraube im eigenen Netz liegt, die diese Aktion feiert. So, Wavro klärt dieses Ding, ob gewollt oder nicht, auf der Linie. Der Ball wird geklärt und nicht ein Spieler dreht sich mal zu Wavro um und feiert diese Aktion. Wo ich mir so denke, also klar kann man Freund oder Gegner von einigen Dingen sein, was so diese ganze Emotionalisierung an der Seitenlinie von Trainern und so weiter und so fort angeht, aber so ein bisschen into it musst du sein, um das, was es braucht in der Bundesliga-Partie, ja, logisch, auch aus dir rauszukitzeln. Ja, klar. Ja, und das war, also, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht zu weit ausschweifen, aber da habe ich am Wochenende echt so zwei, drei Situationen gehabt, wo ich mir dachte, ey Freunde, dann braucht ihr euch auch echt nicht wundern.
Ja, Wolfsburg auch ein Team, das jetzt, glaube ich, im Dopa wieder mitbesprochen wurde, als Team, das auch wirklich nochmal richtig tief unten reinrutschen könnte, weil das war jetzt ja im Endeffekt trotzdem die Phase, wo wir gesagt haben, du hast ein paar gute Matchups, du kannst drauf managen, weil eigentlich in den Spielen Offensiv-Output mal kommen muss, weil ein paar Buden kommen müssen, weil ein paar Scorer für die Offensiv-Jungs abfallen können, aber du gehst jetzt mit einem Sieg aus den letzten fünf Spielen aus der Phase raus, du hast 4 von 12 Punkten in 2026 geholt, du stehst in 2026 mit 13-4 Toren, beziehungsweise 4-13, echt nicht so gut da, und wie gesagt, die einfachen Matchups, wenn man das so nennen darf, überhaupt bei Wolfsburg, sind jetzt erstmal vorbei.
Ja. Ja, es ist echt, also die Phase, in der ich da auch meine Doppel- und Dreier-Stacks bauen wollte und gebaut hatte, die ist jetzt vorbei. Also du sagst es, jetzt ist Köln, Dortmund, Leipzig, dann zwei Wochen später Stuttgart. Also die nächsten fünf, da sind schon mal 3 bis 4 Bretter, sagen wir mal, zu bohren auf jeden Fall. Und deswegen, außer Jensen Seelt, wo ich weiterhin jetzt dem Marktwert hinterherlaufe und bei 4,5-5 Millionen langsam auch einfach nicht mehr sehe, dass ich da irgendwie durch einen Verkauf jetzt vernünftig Budget generiere.
Let the man go, Allah.
Ja, es ist zu spät. Es ist zu spät. Da habe ich mich zu weit reinziehen lassen in den Sumpf. Jetzt ist der Zug abgefahren, den Mann abzugeben. Aber ansonsten, Wolfsburger macht keinen Sinn. Und auch die Innenverteidiger-Situation, wo du jetzt halt einen Jens zum Beispiel gut mitnehmen kannst, preis-leistungstechnisch auch einen Wavro interessant war und ist jetzt nach dem Wochenende, was man aus Wolfsburger Kreisen hört, ist, dass ein ganz, ganz großes Problem auch der Spielaufbau ist. Gerade aus der Innenverteidigung heraus, wo man eigentlich Kulirakis nach Jensen Seelt als stärksten Aufbauspieler sieht, Wavro und Jens eher so als die reinen Verteidiger und die so eine Kirsche dann eher mal löschen, wahrnimmt. Und wo man sich eigentlich ein Stück weit danach sehnt, wieder mehr aktiven Spielaufbau mit einem Seelt beispielsweise betreiben zu können. Auch Kulirakis hat zuletzt wohl ein bisschen abgebaut, inhaltlich, was das angeht. Wie gesagt, nur aus Hörensagen jetzt gerade. Aber deswegen ist es halt auch gerade weiterhin ein Gamble, wann vielleicht, also ein Kulirakis wahrscheinlich kurzfristig wieder eine Option wird, wann vielleicht auch ein Seelt wieder eine Option ist, weil da bin ich immer noch fest der Überzeugung von, ein Seelt ist sehr schnell wieder ein Startelf-Thema, wenn er wieder da ist. Das heißt, auch mit den günstigen Wolfsburgern, so, es kann sich extrem lohnen jetzt noch die nächsten Wochen, aber auch da ein bisschen Vorsicht walten lassen, bevor ihr da irgendwie die Nullinger mitnimmt, weil als Innenverteidiger eingewechselt zu werden, ist dann halt auch so eine Sache.
Ja, Wolfsburg können wir trotzdem abhaken mit lass mal lieber gerade nicht kaufen. Ein Call von dir, der sich aber nach wie vor ganz gut hält, sind die Mainzer gewesen. Die Mainzer in der Halbzeit maximal unglücklich hinten gelegen. Du gehst mit 12-13 Torschüssen vom Feld runter, 2,05 zu 0,46 XG, 60% Ballbesitz, was du bei Urs Fischer auch eigentlich nie gesehen hast, und trotzdem liegst du hinten. Eigentlich Paradebeispiel, um zu sagen, ja gut, klappt nicht, stellen wir uns wieder hinten rein, aber nee, die machen einfach weiter, spielen es genauso bis zu Ende durch, gehen dann auch mit 59% Ballbesitz vom Feld runter nach 90 und haben einfach fucking 22 Schüsse abgefeuert. Und gehen mit XG crazy. Von 4,49 nach Hause.
Ja, crazy. Vor allem, wenn du drüber nachdenkst. Also, das erste Tor, Kopfball nach der Ecke von Tietz, auch aus einem Winkel, der jetzt nicht irgendwie im Fünfer freier Kopfball oder so ist. Also, die Tore, die gefallen sind, haben jetzt auch nicht die heftigsten XG-Werte gezogen. Also, da war einiges drin in dieser Partie. Und am Ende ist es auch nur im Sinne des Fußballs, wenn man so will, dass Mainz dann dieses Ding auch nach Hause holt. Die waren die klar bessere Mannschaft. Einzige, was ich hier reinwerfen wollen würde, ist, A, holt euch fucking, wie heißt er mit Vornamen? Posch.
Digga, ist er Stefan?
Stefan Posch. Nee, heißt er Stefan? Boah, da erwische ich mich selber gerade offen.
Stefan Posch.
Stefan Posch, ja. Holt ihn euch rein. So, der wurde jetzt frisch verpflichtet, ist direkt gestartet, volle Spielzeit, geile Rohpunkte. Auch in Hoffenheimer Zeiten schon oftmals gezeigt, dass wenn er in seinen Paraderollen eingesetzt wird, dass er gut Punkte holen kann. Und der wird jetzt in der Rückrunde da eine feste Größe aus meiner Sicht werden, die aktuell vielleicht noch 2-3 Millionchen unter Realmarktwert läuft.
Interessant.
Sagst du nicht?
Doch, ich find's interessant, weil wir hatten genau dieses Thema schon in der PK, wo sich bei Janni und mir Freitag beschwert wurde, wer zur Hölle hat denn Posch in die App gebracht? Viel zu teuer.
Nee, also ich würde mir im Moment für den Marktwert sehr, sehr gerne holen. Meins insgesamt, glaube ich, überrascht uns beide nicht. Also vielleicht in dem Ausmaß, wie sie es in diesem Spiel wirklich auf die Straße gebracht haben, was sie können. Aber dass die Spielanlage gut ist, ist, glaube ich, allen bewusst. Trotzdem, an der Stelle sei einmal gesagt, das große Problem ist ja die Belastung gewesen in der Hinrunde. Mhm. Und diese Belastung in Form der Conference League, die wird sich auch wieder einstellen. Ich habe nur mal nachgeguckt, wie der Spielplan aussieht. Und dadurch, dass die Mainzer nicht in der Quali-Runde ran müssen, ist die nächste Partie erst am 12. März. Hat mich sehr überrascht, wie spät es tatsächlich ist. Bedeutet einige Wochen noch in regulärem, ganz entspannten Ligabetrieb. Aber ab März wird auch dann diese Doppelbelastung mit internationalem Geschäft wieder ein Thema, sollte man mittel- bis langfristig auf dem Zettel haben. Aber ja, für den Moment Mainz für mich auf jeden Fall relativ interessant, was Kickbase-Punkte angeht.
Ja, gehe ich so mit.
Gut, viel gequatscht von meiner Seite, Anton. Frankfurt-Hoffenheim, du darfst wieder.
Frankfurt-Hoffenheim, ich darf wieder. Und ich habe das Spiel leider nicht live sehen können. Aber ich war überrascht, dass die TSG Hoffenheim das Ding nochmal so umdreht. Weil ich fand, es stand schon lange 1-0. Frankfurt hat die Bude wieder früh gemacht. Frankfurt ist auch bei der Entstehung des Tores sehr gut gewesen. Ball mal hoch erobert. Amanda schnell zu Usun. Usun tief auf Kalimuendo und der macht die Bude. Bei Kalimuendo gerade ultra unglücklich, wie schwach er punktet ohne seine Tore. Weil ich finde eigentlich, dass es ein sehr kompletter Stürmer ist in seinen Anlagen. Aber im Kombinationsspiel und da vorne immer wieder sehr alleingelassen ist. Also die Rohpunkte kann er gerade noch gar nicht so richtig machen, weil ihm einfach, finde ich, der Rest nicht so richtig hilft. Die Buden macht er sehr stark. Deswegen würde ich mich davon gerade noch nicht zu krass blenden lassen, weil ich glaube, auch mit einem Johnny Burkhardt kann der sehr gut funktionieren. Wenn Burkhardt wieder fit ist, Burkhardt vorne drin, Kalimuendo und Usun außenrum hast, kann das eine sehr gefährliche Offensive sein. Größte Problem, aber wir haben es schon gesagt, Alter, die haben 5 Snapchat-Flammen in 3 Gegentore pro Spiel. Das ist Wahnsinn. Selbst Schmidt und Meier können dagegen erstmal nichts machen. Und mir fehlt auch ein bisschen die Idee, woran das denn hauptsächlich liegt.
Ja, also zu Kalimuendo ganz kurz vielleicht mal. Ich muss sagen, der gibt mir harte Kolomoani-Vibes, der Typ. Der gibt mir harte, extrem dynamisch, geiler Körperschwerpunkt, extrem zielstrebig, was Abschluss und sowas angeht. Kolomoani aber auch einer gewesen, so, wo man immer mal Phasen hatten, wo du gesagt hast, ey, der braucht seine Kisten, sonst kannst du den komplett an die Seite stellen, so. Ja, weiß ich nicht. Das an der Stelle einmal reingeschmissen.
Kolomoani ist halt krass schlaksig, gell? Der ist 1,90, also 1,87.
Ja, ja.
Und der, aber so 1,75.
Aber Kolomoani war ja, also in Relation zu seiner Größe, war der trotzdem unfassbar dynamisch als Stürmer.
Das auf alle Fälle, ja, ja.
So, und also, ja, also ich bin völlig bei dir. Die Spielertypen an und für sich, also so die, wie sagt man, die Archetypen sind jetzt vielleicht nicht super vergleichbar, aber dieses immer in der Lage sein, der Gamechanger zu sein, super schnelle, tiefe Wege, super wenig Kontakte, was dann Abschluss und sowas angeht.
Ja, machen ja, beide ordentlich Betrieb, ja.
Das auf jeden Fall. Vergleich vielleicht ein bisschen weit hergeholt, wenn ich aber zu dem Thema komme, wieso, weshalb, warum die ganze Misere. Ey, ich bin am selben Punkt wie du. Ich kann es mir irgendwie nicht mehr erklären, weil ich mir auch denke, also du hast jetzt sogar am Wochenende mal Theat auf die Bank gesetzt, wenn ich mich recht entsinne, hast da mal umformiert. Du hast schon generell verschiedene Konstellationen in der Kette hinten probiert und ich bin eigentlich weiterhin der Meinung, vom Spielermaterial her, also selbst wenn es nur Bundesliga-Durchschnitt wäre, wo ich sie eigentlich drüber sehe auf individueller Ebene, selbst dann kriegst du nicht 5 Spiele in Folge 3 Kisten. So. Eine Sache, wo ich weiterhin eine relativ starke Meinung habe, ist die Torhüterposition, weil da muss ich sagen, also Das 1-1 zum Beispiel, das war ja jetzt die Geschichte, wo Mörstedt dann, glaube ich, einköpft, ne? Mhm. Die Flanke über links und dann, also Bucher flankt, Mörstedt köpft ein und kriegt dann die Patschehand von Kawasantos da ins Gesicht. Und das war jetzt kein Torwartfehler in dem Sinne, weil die Flanke war nicht lange in der Luft, der kommt am Fünfer zum Kopfball viel zu frei. Also da will ich auf keinen Fall Kawasantos in irgendeiner Art und Weise für verantwortlich machen. Aber das war wieder so eine von diesen klassischen Nummern, wo ich nicht checke, warum sich das nicht mal ändert in Santos Torwartspiel. Dieses zu gefühlt allen 50-50-Aktionen, zu allen 30-70 pro Torwartsituation irgendwie hinfliegen mit einer Hand, keine Flanke sicher abfangen und alles erstmal sich selber durch den 16er wieder patschen. Weißt du, so, da hatten wir die Situation gegen Demirovic Stuttgart, wo er das Ding wieder fallen lässt. Da hattest du ein, zwei andere Situationen, wo er zu so einer sehr scharfen Hereingabe abtaucht und die irgendwie in den 16er dann reinklatscht oder so. Und das ist was, wo ich nach wie vor irgendwie immer denke, alles, was an Bällen in den 16er segelt, wo du eigentlich denkst, yo, safe Torwartball oder yo, safe, nix für ein Torwart gerade, da fliegt er da vogelwild durch den 16er. Und das ist, finde ich, weiterhin was, was auch natürlich da darauf einzahlt, dass du die Sicherheit nicht so wirklich reinkriegst in den Defensivverbund.
Ich sage auch safe, dass es eine falsche Entscheidung gewesen ist. Und ich finde, das ist an der Grenze zu einem Torwartfehler, weil wenn er auf der Linie stehen bleibt, pflügt ihn halt mit der Brust runter so. Also das ist dann kein gefährlicher Kopfball gewesen, weil er nicht gut platziert gewesen ist. Mhm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das in seinem Torwartspiel, das ist jetzt nicht Playstyle-IAFC-Flankenfänger oder sowas, aber das ist schon so, glaube ich, dass das an sich halt eine Risiko belastete Spielweise ist, wie zum Beispiel bei einem Koulibaly in Bremen, wo Horst Steffen sagt, klar, der spielt riskante Bälle da in die Sturmspitze rein, aber genau die soll der mir immer wieder spielen, weil wenn die ankommen, sind die irre gefährlich. Jetzt kannst du als Keeper nicht so risikobelastet spielen, weil wenn halt irgendwas passiert, ist es ein Gegentor, eine Bude. Aber an sich glaube ich schon, dass es einfach Teil seines Spiels ist und er da wieder mehr Gefühl für bekommen muss, die Dinger halt dann in, weiß nicht was, 6 von 10 Fällen so pflücken zu wollen und 4-mal stehen zu bleiben, ist aber, glaube ich, auch was, wo du, wenn du in der Phase der Unsicherheit drin bist, schwer rauskommst, oder? Vor allem, wenn das ganze Team auch so mitmacht.
Ey, 100%ig. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dadurch, dass dann direkt wieder initial nach seiner Reaktivierung da als Nummer 1 dann solche Nummern passiert sind, so das kriegst du jetzt kaum noch raus. Und deswegen habe ich ja auch schon mal hier meinen Vote gegeben für: Ich würde verstehen, wenn ein neuer Trainer, wer auch immer und wann auch immer es jetzt passieren wird, da sagt, yo, die Nummer ist verbrannt und das können wir gerade nicht anders lösen, als es irgendwie zu beenden. Aber ja, also so wie du sagst, das Ding ist, also A, muss er dann halt auch mal ein paar Dinger fangen und nicht nur patschen da die ganze Zeit, weil da sage ich auch, diese Flanken abfangen und mal die Hand rankriegen Dinger, da muss dann auch die Faust dran und der muss dann aus dem 16er wieder raussegeln und nicht, du veränderst die Richtung und deine ganze Viererkette hat nochmal einen abgefälschten Ball in 16er, der nochmal schwerer zu verteidigen ist. Aber ich bin auch der Meinung, der hat ja eine unfassbare Spannweite eigentlich, was die Armlänge, was seine Größe und sowas angeht. Deswegen, da werden auch viele Bälle dabei sein, wo andere Keeper gar nicht in der Lage wären, überhaupt da mal eine Hand reinzukriegen. Also da sind sicherlich auch Dinger dabei, die für uns Laien, was Torwartspiel angeht, auch super unglücklich aussehen, wo, wenn du irgendeinen Ex-Keeper oder Torwartexperten fragst, der wahrscheinlich sagt, ey, so 90% aller Fänger haben da überhaupt keine Chance, an den Ball zu kommen und der tut sein Möglichstes so. Aber es ist halt, glaube ich, gerade in der Situation einfach was, wo, wenn du als Innenverteidiger davor stehst und das Gefühl hat, egal, ob da jetzt ein anderer Torwart nicht rangekommen wäre, wenn 3-mal im Spiel hinter mir da irgendwie in meinem Rücken ein Ball vom Fänger abgefälscht wird und ich nicht darauf vertrauen kann, dass, wenn er an mir vorbeisegelt, mein Torwart hinter mir in den Ball fliegt und nicht mich mit abräumt und der Ball dann frei im Fünfer liegt, so, dann ist das natürlich brutal schwer, das noch zusätzlich zu gerade so einer 3-Gegentore-pro-Spiel-Serie in den Griff zu kriegen. Ja. Aber ja, also ich glaube schon, dass die Torwartposition weiterhin da auch ein riesiger Faktor ist, so. Will ihn auf keinen Fall alleine dafür irgendwas verantwortlich machen, aber die reine Qualität in dem Defensivverbund von Frankfurt, da bin ich echt am Ende mit meinem Latein. Ich kann es mir nicht erklären, wie man so schlecht Spiel über Spiel über Spiel performen kann.
Ja, ich glaube, wir können es uns beide einfach schwer erklären. Genug über Kauer, genug über Frankfurt ist, glaube ich, was, wo wir gerade ganz klar sagen müssen, Kickbase-technisch nicht kaufen, auch wenn es gute Jungs sind wie ein Usun. Ich finde, in dem Formtief macht es eigentlich einfach keinen Spaß, irgendwen von den Frankfurtern gerade zu haben, was aber definitiv Spaß macht, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich, auch durch die Bank weg noch ein sehr gutes ist. vergleichbar, finde ich, mit dem des VfB. Da gibt es sehr, sehr viele Picks drinnen, die aktuell viel Spaß machen und gar nicht so krass teuer sind, ist die TSG Hoffenheim. Hast du, bis auf das Lob für wieder eine sehr starke Partie, noch irgendwas Spezielles zur TSG?
Ich habe nur zwei Fragen an dich. Was ist mit Touré los? Seitdem er wieder da ist, einmal Joker in drei Spielen. Also ja, Prass macht seine Sache ordentlich, aber jetzt auch keine Überperformances. Ich bin überrascht, wie wenig Touré gerade stattfindet.
Ja, aber es ist, glaube ich, eine Belastungsgeschichte. Du siehst es jetzt bei einem Tabsoba nach dem Afrika-Cup. Du siehst es bei einem Kanus, der langsam startet. Du siehst es bei einem Touré. Ich glaube, dass das gut ist, was Hoffenheim macht, dass sie mit Prass gerade jemanden haben, der den Platz schön warm hält für Touré, der seine Sache richtig gut macht. Und wenn Touré wieder voll da ist, voll spielfit ist und den Afrika-Cup auch gut aus den Knochen raus hat, kann er wieder spielen.
Ja. Okay, nehmen wir so mit. Abschließend, Hoffenheim, absolutes Top-Team im Moment. Also du hast schon gesagt, nach Rückstand auch in Frankfurt und nach so langem Rückstand da noch den Dreher zu schaffen, das ist schon echt bockstark. Und auf anderer Seite, nach all dem Negativen zu Frankfurt, möchte ich auch hier nochmal kurz sensibilisieren. Es wurde jetzt schon gesagt, dass Interimstrainer Schmidt auch in der Champions League nochmal an der Seite sein wird. Wochenende wurde noch offen gelassen, das wäre das Spiel gegen Leverkusen. Und danach sieht das Programm für Frankfurt echt annehmbar aus. Plus, okay, man hat jetzt einige Bretter weg. Das heißt, so will nur noch mal sagen, wir spinnen ja schon seit ein paar Wochen rum, ob es da eine Konstellation geben könnte, die irgendwie super, super affin oder super zuträglich diesem Turnaround werden könnte. Und ich halte weiter den Moment kurz nach dem Leverkusen-Spiel für einen idealen eigentlich, um durch einen neuen Trainer nochmal frischen Wind zu bringen, dann vernünftiges Programm und dann wären von heute auf morgen die Frankfurter auch tatsächlich wieder interessant für mich.
Es kann sein, es kann sein. Wenn dem so wäre, hoffe ich, den Moment aufzuspringen zu erwischen, bin aber, glaube ich, eher nochmal vorsichtig. Ja. Nächstes Spiel, Leverkusen-Bremen. Ich habe gar nicht so viel zu sagen, ich ratte mal kurz runter, was ich mir aufgeschrieben habe und falls du irgendwo einhaken möchtest, do so. Erstmal ganz wichtig, erster Sieg für Leverkusen in 2026, du hast in der Liga noch nicht gewonnen, du hast gegen Piräus verloren, du musst jetzt unter der Woche eigentlich gewinnen, um die Champions League sicher zu machen, beziehungsweise das Weiterkommen in der Champions League erstmal so zu safen. Dann hast du einen Torwartwechsel gehabt, blase mich aktuell in der Kiste, Omlin geistert irgendwie durch die Gegend, wenn er nicht sogar schon fix in Leverkusen ist, als neue Nummer 2, 3, 1. Ich habe keine Ahnung, gib mir dazu gerne mal Input, was du von dem Transfer hältst.
Also ich bin mir relativ sicher, dass Blasewicz dann jetzt die 1 geben wird. Ich war gespannt, so bei so einer Ortega-Moreno-Nummer hätte ich sehr interessant gefunden, dann hätte ich eher Ortega als Nummer 1 gesehen, perspektivisch. So mit der wenigen Spielpraxis und der Position von Omlin zuletzt sehe ich ihn als 2.
Okay, also eine safe 2, solange Flecken weg ist. Dann weiter zu Maser, überragend gespielt, 200 Punkte gemacht mit nur einem Assist, ist für mich gerade der Stil im Leverkusen-Team. Angreifer bei Kickbase sowieso ultra rar, kostet unter 20 Millionen, musst du holen. Wenn du kannst, hol ihn.
An sich ja, ich möchte dann ganz kurz nochmal diesen Maser ZM, Position hinter der Spitze und so weiter, Case aufmachen. Janni und ich haben es letzte Woche diskutiert und ich war eher der Meinung, dass ein Maser sich mittelfristig hinter den Spitzen festspielen kann, als im Zentrum. So, jetzt macht er natürlich wieder das Spiel der Spiele und unfassbare Performance am Wochenende. Du sagst wegen Palacios? Bitte?
Wegen Palacios, sagst du, oder wie?
Ja, also wegen Palacios, generell wegen dieser Balance, die halt ein Heimspiel gegen Bremen vielleicht hergibt, wo du sagst, du willst den Gegner komplett kontrollieren irgendwie, was jetzt auch nicht so war in dieser Partie, aber wo du halt einen deutlich offensiveren Ansatz im Zentrum wählen kannst. Wenn du dann aber in München spielst, gegen Stuttgart spielst, Dortmund, Leipzig, sonst wer kommen, dann halte ich eigentlich, und vielleicht bin ich da auch einfach zu stur in meiner Meinung, halte ich so ein Zentrum mit einem Garcia, Palacios, Eki, Fernandes, wer auch immer, mit eher einem Achter als einem Abräumer-Sechser plus einen sehr offensiv gelernten Maser daneben eigentlich für zu offensiv.
Wäre für mich auch okay, wenn Palacios und Garcia das Zentrum geben und Maser, wie jetzt bei Algerien während des Afrika-Cups, einfach wieder Richtung 10 hängende Spitze geht. Also für mich ist beides fein. Ich glaube einfach, dass er egal auf welcher Position spielt und in der Form seine Kickbase-Punkte holen wird.
Ey, dann ist deine Meinung gerade auf jeden Fall, glaube ich, wahrscheinlicher oder näher an der aktuellen Wahrheit als meine. Am Wochenende hat er nämlich wieder die Achterrolle, den ZM gegeben. Hofmann war vor ihm zu finden. ist teilweise mal so ein bisschen geswitcht im Spiel, aber ich hatte es mir auch nochmal genauer angeschaut. Maser schon die klare 8 gewesen. Bedeutet, ja, holt ihn euch im Moment für den Kurs mit dem, was er liefert, wie Anton schon sagt, auf jeden Fall No-Brainer.
Yes. Auf der anderen Seite No-Brainer, der jetzt erstmal gelb gesperrt ist, Marco Friedl, der hat unfassbar gut oben gepunktet und ich habe gesucht in Abwehrboss, Passmaschine, überall. Ich habe den nirgendwo ganz oben gefunden, aber der hat roh einfach 150 Punkte gemacht. Klar, danach kamen noch ein bisschen Abzüge über Minuspunkte und Spiel verloren und sowas obendrauf, aber der hat brutal gut gepunktet dafür, dass die da 1-0 verloren haben.
Ja, ist auf jeden Fall einer, der natürlich immer für ordentliche Punkte, für die Summe vielleicht noch nicht ganz so oft irgendwie gut war, aber jetzt ein Spiel aussetzen, dann könnt ihr vielleicht nochmal günstig mitnehmen.
Jo, um Leverkusen abzuschließen, wir waren gerade schon bei der TSG Hoffenheim. Könnte ein Team werden, das den Leverkusenern die Champions-League-Ränge streitig und sogar komplett zumauert da Richtung Ende der Saison. Glaubst du, Leverkusen läuft in den Champions-League-Rängen ein Ende der Saison oder glaubst du, das wird eher 5, 6, 7?
5 ist doch mittlerweile auch CL-Quali, oder vertue ich mich?
Nee, 1 bis 4, bin ich mir relativ sicher.
Ah
ich
ja, doch, Parallel, stimmt, du hast recht. Du hast recht, boah, 1 bis 4 tue ich mich sehr schwer. Ich glaube, also einfach vom Fußball, der aktuell gespielt wird, finde ich eigentlich so Dortmund effektiver, Hoffenheim, Stuttgart, Leipzig stärker, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, ich glaube schon, dass vielleicht mit Ausnahme von einem Team da schon drei der genannten 4 vor Leverkusen landen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste. Und würde sagen, dass Leverkusen am Ende wahrscheinlich auf 5 eher landet. 5, 6.
Okay, 5 wäre sowieso nochmal einen Platz höher als aktuell, aber ich glaube auch, dass Champions League dieses Jahr nichts ist.
Ja, es ist hart, weil ich glaube, da kommen wir auch bei Dortmund gleich nochmal zu, aber Bayern spielt halt gerade wieder so eine galaktische Saison. Mhm. Bisschen schlecht gewordet jetzt mit Real, aber die spielen eine Saison, die wieder so jenseits von Gut und Böse ist, dass du halt einfach das Gefühl bekommst, yo, der Rest der Liga ist einfach viel zu schlecht. Wenn du dir aber anguckst, so bei Dortmund noch am wenigsten ansehnlich, aber bezüglich der Verhältnisse Input zu Output, so, und auch bei Hoffenheim, Stuttgart, Leipzig, Leverkusen, was für einen Fußball sie inhaltlich spielen, dann habe ich eigentlich das Gefühl, dass wir uns in der Spitze, gerade so Top 5, Top 6, diese Saison auf einem Level bewegen, was ziemlich, ziemlich ordentlich ist.
Ich finde auch, es macht Spaß, weil vor allem viele Mannschaften da oben einfach einen guten Ball spielen.
Ja. Alright, aber dann sind wir beide der Meinung, für Leverkusen könnte es eng werden mit CL, wa?
Ja, auf jeden Fall.
Alright. Bayern-Augsburg. Anton, geh gerne rein.
Ich gehe rein und ich gehe rein mit Davis Startelf-Comeback. Das wird viele sehr gefreut haben. Am Ende des Tages nur um die 50 Punkte gemacht. Deswegen da ein kleiner Dämpfer. Aber der Mann ist auf jeden Fall zurück und auch wieder Startelf-ready. Und zweiter Punkt, der sehr viele in erster Instanz gefreut haben wird, werden die 30 Minuten für Jamal Musiala gewesen sein. Da sogar Minuspunkte gemacht in der halben Stunde. Aber auch das insgesamt ein gutes Zeichen dafür, dass der Heilungsverlauf, dass das Fitnesslevel alles nach und nach zurückkommt und dass du vermutlich in 2, 3 Wochen einen Starter da hast, oder?
Ja, denke ich auch. Ich glaube, mit Starter bei den Bayern müssen wir generell einfach echt aufpassen, weil jetzt mit den ganzen Rückkehrern hast du halt wirklich einen 17er, 18er Stamm, wo du sagst, yo, also auch ein Ito hat sich mittlerweile in den Dunstkreis der ersten Elf in der Liga, wenn es in der Champions League dann hoch hergeht, gespielt. Um den jetzt mal als ein Beispiel zu nennen, Bischof und so noch hinten dran, die eigentlich gerade nicht mehr richtig Teil der Startelf-Rotation sind. Deswegen, ja, also ich glaube, wir werden diese Saison nicht mehr davon sprechen, dass eine Musiala irgendwie unverzichtbar in der ersten Elf von Bayern ist. Aber trotzdem ist das jetzt natürlich eine halbe Stunde gewesen, die ihn eine ganze Ecke näher dahin bringt, in den nächsten 2, 3 Wochen auch mal ein Stündchen oder 70 zu kriegen.
Für was ging der bei euch? Bei uns ging der für 41 Millionen.
Ich weiß gar nicht, für was der bei uns in der Office League ging. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt vergeben ist gerade oder ob der einmal durchgelaufen ist. Warte, ich check einmal schnell.
Weil ich fand, um auf die 41 zu kommen, ich find's teuer. Ich finde es ein bisschen gewagt, weil er gerade ja nur 26, 27 gekostet hat. Andererseits aber, wenn du den wirklich schnell wieder spielfit hast und er dann den Zehner festgibt, wäre das ein brutaler Stil für den Preis. Ich glaube, mit Karl, mit Gnabry, mit Olise hast du so viele Möglichkeiten, die du auf die 10 stellen kannst, dass er nicht mehr als Maximum 2/3 der Spiele der Bundesliga ab jetzt vom Beginn an macht.
Ja, sehe ich sehr ähnlich. Bei uns ist er für 37 Millionen vor 5 Tagen gegangen, also relativ ähnlich. Sehe es ähnlich wie du. Ich hätte das Geld jetzt nicht ausgegeben. Ich muss aber auch sagen, ich bin mit diesem Full alles auf Bayern und irgendwie Rotation mir egal, die machen noch in 20 Minuten ihre Punkte Nummer gegangen. Und ich muss sagen, bis jetzt zahlt sich nicht so richtig aus. Also am Wochenende natürlich ein super Edge-Case, weil da irgendwie keiner richtig punktet, obwohl ich krass Glück hatte mit Goretzka, Pavlovic, Doppel-6 in einer meiner Ligen und sowas. Aber es ist gerade irgendwie nicht das, was ich erwartet habe von zwei respektive drei Bayern in meiner Truppe, wo ich oder was mich dazu verleiten würde oder dahin leiten würde, dass ich sage, 10, 12, 14 Millionen drüber für einen Musiala, für einen Davis und Co. wäre mir mit der aktuellen Rotation too much.
Verstehe ich. Führt uns vielleicht zum nächsten Thema, bevor wir aufs Spiel eingehen, Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, glaube ich, gerade Kryptonit von Kickbase Guide Guido, der Woche für Woche sich ärgert, dass sein Mann nicht punktet und nicht spielt. Jetzt wieder von der Bank gekommen. Wie siehst du es da? Weil auch da habe ich den Call ab jetzt nicht mehr als zwei Drittel der Spiele in der Startelf, weil ich vermute, dass er anhaltende Knöchelprobleme hat, dass er eine WM zocken möchte im Sommer 2026, dass die Champions-League-Spiele die wichtigen sind und dass du in der Saison schon gesehen hast, wenn er mal einen Schnupfen hat, wenn er mal nicht ganz fit ist, wenn er mal ein bisschen Wehwehchen hat, hast du aber gerade genug Sechser, genug Zentrumspieler, um das mal in einem Bundesligaspiel zu backen.
Ja, ich muss sagen, genau dieser Gedanke von dir ist der, der mich aktuell an Goretzka und Pavlovic weiter festhalten lässt. Also Pavlovic würde ich wahrscheinlich so oder so halten. Mhm. An Goretzka halte ich vor allem fest, weil ich auch so ein bisschen darauf pokere, dass genau das der Fall ist. So, ich glaube, wenn er komplett beschwerdefrei wäre, einen Kimmich, dann hättest du den nicht jetzt wieder rausgesetzt. So. Und genau das, was du sagst, bezüglich WM, bezüglich der Champions League, wo sich die Bayern, glaube ich, in dieser Saison eine echt realistische Chance ausrechnen, einen großen Wurf landen zu können, könnte das den Rest der Saison so ein bisschen die Marschroute bei Kimmich sein, ihn für diese wichtigen Spiele fit zu kriegen, aber eben nicht das Risiko einzugehen, dass da irgendwas chronisch wird, dass da irgendwas sich zu sehr verfestigt jetzt im Vorfeld auf die WM. Deswegen, also ich sag dir ehrlich, wenn du einen Kimmich hast, dann gibst du den jetzt nicht ab, weil, also kannst nicht machen. Da musst du drauf spekulieren, dass das jetzt alles wieder läuft zeitnah. Aber ich würde insofern versuchen, den Leuten eine kleine Hilfe zu sein, als dass ihr, glaube ich, jetzt nicht paniken solltet, wenn Kimmich demnächst wieder seine Einsätze bekommt, sondern vielleicht erstmal zwei, drei Wochen absitzt, vielleicht viel Schmerzen erleidet, was dann wenige Spielminuten für Pavlovic und Goretzka teilweise angehen könnte, aber die Situation um Kimmich ein bisschen länger beobachtet, ob er wirklich viel in kurzer Zeit gehen kann wieder.
Ja, und was klar ist, der wird trotzdem seine Punkte machen und er wird jetzt trotzdem noch 2000 Punkte erspielen bis zum Sommer. Aber ich glaube, dass einfach 10-20% seiner Punkte der Hinrunde eventuell fehlen könnten. Und deswegen bin ich auch sehr defensiv mit 59 Millionen reingegangen bei uns in der Liga. Ist dann für 63,5 gegangen. Klaus hat ihn bekommen, hat nicht damit gerechnet. Aber erster Kommentar war auch sofort von irgendwem, der auf einen hohen Overpay gehofft hat, vom lieben Dennis nämlich. Diese Liga ist tot. So, also es sind zumindest einige verhalten und wollten dann nicht mit einem dicken Overpay reingehen. Verstehe ich, kann aber auch ein sehr, sehr guter Stil gewesen sein.
Ja, es ist, glaube ich, es gibt einige Kandidaten bei den Bayern, wo die nächsten Wochen, glaube ich, zeigen werden, so in welche Richtung das Pendel dann ausschlägt am Ende. Aber ich war, obwohl die Bayern die beste Runde spielen gerade seit langem, war ich trotzdem lange nicht mehr so vorsichtig bezüglich einiger Rückkehrer und potenzieller Big Boys bei den Bayern.
Ja, der Kader ist breiter, als man anfangs gedacht hat, gell?
Ja, also da muss man auch mal die ein, zwei Schläge zurückrudern und einen Max Eberl oder einem Max Eberl den Respekt zollen, den er sich dafür verdient hat, ehrlicherweise.
Jo, Respekt zollen, perfektes Stichwort. Respekt zollen müssen wir auch dem Mann, der den FCB dekodiert hat. Hat gesagt, das ist ein Throwback-Spiel. Wenn man sich in 5 Jahren daran erinnert, wird das was sein, wo alle noch genau wissen, wie es gewesen ist. Und Manuel Baum hat das richtig gut gemacht, Mann. Das war ein verdientes Unentschieden. Klar, Ballbesitz brutal auf Seiten der Bayern, 66%, aber Schüsse ausgeglichen. XG ausgeglichen. Tore nicht ausgeglichen. 2-1 Augsburg, gute Partie gemacht. Sehr gute Partie.
Ja, also an der Stelle, sie haben sich auf jeden Fall verdient, dass in jeglichen Fußballmedien mal drüber gesprochen wird, wie gut es wirklich einfach taktisch gemacht und eingestellt war. Ja, am Ende des Tages trotzdem so ein bisschen die Frage, so was nehmen wir daraus mit? Also Augsburg ist in der Lage, gegen die Top-Teams der Liga zu bestehen. Augsburg ist trotzdem weiterhin ein Team, wo ich sage, yo, bisschen vorsichtig, was so Rohpunkte und Co. angeht. Weil zum Beispiel, wenn man jetzt sieht, in der Partie Claude Maurice 6 Schüsse, Nummer 1 in der Liga, das ist natürlich auch etwas, was, glaube ich, so ein bisschen der Art und Weise, wie du es da versucht und gespielt hast, so zuzurechnen ist. Also ein Claude Maurice wird nicht in jeder Partie aus den Winkeln und in den Situationen die Dinger nehmen, die du gegen die Bayern mal versuchst, weil du weißt, alright, Alter, jetzt nochmal die Kette hier irgendwie überkombinieren oder so, dann ist es vielleicht einer zu viel. Deswegen gegen die Bayern extrem gut gemacht, Riesenrespekt dafür, wie sie es gespielt haben, ist jetzt aber nichts, wo ich sage, Alter, die haben Bayern geschlagen, da hole ich mir direkt mal 1, 2 von in die Truppe. Ich finde trotzdem, das ist ein Spiel wie kein anderes in einer regulären Bundesliga-Saison.
Hundertprozentig, die Matchups sind jetzt aber sehr, sehr gut, deswegen würde ich mir trotzdem lückenlos die Dreierkette holen. Ich würde mir einen Claude Maurice holen und wer auf Stürmertore gambelt, kann sich auch, also Janulis auch safe holen, sehr, sehr gute Rohpunkte auch da und eventuell sogar den passenden Stürmer vorne mit dazu, wenn man glaubt, dass Gregoritsch ein paar Flanken da vorne verwertet.
Yes, sehr gut. Lange mit der Partie beschäftigt, wir kommen zu Union gegen Dortmund. 3 haben wir noch vor uns, Union gegen Dortmund. Geht inhaltlich, glaube ich, relativ schnell. Dortmund effizient. Dortmund am Ende 2-1 X-Goals. Ein bisschen überschlagen oder ein bisschen gerundet an der Stelle. Machen's in Kovac-Manier, machen's effizient. Anton, du hast aber über die Partie hinaus noch was dabei.
Ja, ich glaube, dass in den letzten Wochen viel über den BVB gesprochen wurde. Und die Kritik am BVB ist völlig überzogen. Weil der BVB spielt die beste Runde seit 7 Jahren, 42 Punkte aus 19 Spielen. Besser war es das letzte Mal 2018-19. Auch nach Expected Points wäre man aktuell Zweiter, ist also auch verdientermaßen auf dem Platz, auf dem sie sich gerade befinden. Mit 10 weißen Westen behielt der BVB in 53% der Ligaspiele eine weiße Weste, spielte zu 0. Das Ganze ist geteilter Bestwert in Europas Top 5 liegend mit PSG. In der Bundesliga hast du 25-26 nur gegen die Bayern verloren und auch die Bayern haben nur eine Niederlage, wie wir jetzt gerade wissen, ist also auch da wieder ein Topwert. Du bist mit 27.000 Kickbase-Punkten die klare Nummer 2 aktuell, bist also auch da gerade verdient dort, wo du stehst und nicht irgendwie, weil du hinten raus immer glücklich gewinnst. Du hast auch schon glücklich Spiele oder unglücklich Spiele nicht gewonnen, wie zum Beispiel am ersten Spieltag auf St. Pauli. Und ja, der BVB spielt sich vielleicht gerade nicht so viele Chancen raus wie unter Klopp, Tuchel oder Favre. Ja, es fehlen vielleicht gerade die großen Hingucker wie Lewandowski, wie Reus, wie Dembélé, wie Sancho, aber du hast ein stabiles Team. Du hast ein Spitzenteam der Liga und du bist so weit davon weg, dass du jetzt sagen würdest, jede Woche gewinnst du nur auf gut Glück. So, die Dortmunder haben 27 Bulli-Spiele in Folge, minimum eine Bude gemacht. Auch wenn die gerade defensiv mehr den Fokus legen unter Kovac, sind die trotzdem richtig, richtig gut.
Ja, starkes Plädoyer an der Stelle, muss ich sagen. Und ich habe auch am Wochenende einen Moment drüber nachgedacht, weil Christopher Trimmel ja zum Beispiel auch nach der Partie gesagt hat, ey, wenn wir nicht diese übermächtigen Bayern dieses Jahr hätten, dann ist Dortmund für mich ein klarer Titelkandidat. Und es wird im Moment einfach weniger draus gemacht, als es am Ende des Tages ist. Deswegen, ich glaube, so diese Wahrnehmung, die gerade ein bisschen schwierig bei Dortmund ist, die wird vor allem, oder ja, die wird vor allem getrübt durch die Art und Weise, wie du Fußball spielst. Du spielst unter Kovac einen mehr effizienzgetriebenen Ball, du spielst eher Ergebnisfußball als Friede, Freude, Eierkuchen, als den spektakulären Fußball einfach. Und da ist halt so ein bisschen, glaube ich, das Problem, diese Erwartungshaltung, und da muss ich auch sagen, ich halte die schon für auch teilweise von interner Seite aus ein Stück zu krass getrieben, dass du jedes Jahr sagst, ey, wir wollen den Bayern hier den Thron streitig machen, wir wollen geilen Fußball spielen, wir wollen irgendwie die sein, die Fußball-Deutschland verzücken, und da musst du halt irgendwo ein Stück weit von wegkommen. Entweder du sagst, wir versuchen um jeden Preis die Ergebnisse zu holen und den Bayern so ein bisschen das Bein zu stellen, wenn sie mal stolpern, oder du sagst, wir wollen eine Mannschaft und ein Verein sein, der einfach spektakulär ist, der das liefert, was im Zuschauersport gefragt wird, so. Und beides zu sein, da ist man einfach im Moment ein bisschen zu weit weg von. Deswegen, ich glaube, in den letzten Jahren wird sich darüber beschwert, wenn du schön Fußball spielst und die Punkte nicht holst. Es wird sich darüber beschwert, wenn du jetzt die Punkte holst, aber keinen schönen Fußball spielst. Und wenn die generelle Wahrnehmung von Dortmund und die generelle Wahrnehmung der sportlichen Position ein bisschen realistischer wäre, dann würde man, glaube ich, auch mit etwas anderen Augen drauf schauen.
Ja, ich glaube, das ist auch gerade eben ganz gut gesagt, so Titelkampf jetzt auszurufen, wäre auch vermessen, aber das ist ja auch das, was Kovac zum Beispiel seiner Rolle als Trainer gar nicht macht, der dann irgendwie sagt, ey, der Junge hat nach dem Spiel zu viel Laktat irgendwie im Blut und lass den mal erstmal runterkochen. Aber du hast auf der anderen Seite Spieler wie Maxi Bayer, wie Schlotterbeck, die sagen, wenn die Bayern stolpern, wir sind da, wir wollen mehr. Und das ist doch eigentlich eine sehr gesunde Mischung. Jemanden, der ein bisschen zurückhält und sagt, komm, realistisch bleiben, aber zwei andere, beziehungsweise ein Spielerkader, der trotzdem voll marschiert und möchte.
Ja, hundertprozentig. Also ich denke auch, so die Dortmunder werden im Moment teilweise schlechter wahrgenommen, als sie letztendlich performen. Aber wenn man jetzt wirklich sich die nackten Zahlen anschaut, dann ist das schon eine sehr, sehr stabile Runde, die man da aktuell spielt. Eine Sache, die das Ganze aber ein bisschen ins Wackeln bringen könnte, ist die Personalsituation in der Defensive. Denn da kam gestern auf einmal eine Nummer ans Licht, die, glaube ich, viele sehr überrascht hat. Sky ist da schon im Dezember, glaube ich, mit Patrick Berger mal um die Ecke, hat da mal um die Ecke geluschert und gesagt, ey Freunde, da braut sich gerade was zusammen und Chelsea hat ein Auge drauf. Jetzt ist es ja, beschlossene Sache. Am Tag, an dem eine Klausel auslief, die dafür vereinbart wurde, dass Chelsea auch während der Leihe ohne Mitspracherecht von Dortmund Aaron Anselmino zurückholen kann, wurde getriggert. Dortmund steht jetzt mit einem Innenverteidiger weniger da, hat weiterhin natürlich die Probleme, dass ein Can immer mal Problemchen hat, jetzt gerade zum Glück fit ist, dass ein Süle gefühlt keine 2-3 Spiele am Stück auf Vollpace gehen kann. Was glaubst du, wie sich das entwickelt und wie Dortmund das wegstecken kann?
Ich finde es nicht so schlimm auch. Ich finde es okay. Okay, krass. Also ich finde, dass die Art und Weise so ein bisschen wirkt wie in Bremen mit der Laie. Aber ja, um ehrlich zu sein, du hast Nico Schlotterbeck, du hast Waldemar Anton, du hast Emre Can, du hast Rami Benzebaini, du hast trotzdem noch einen Filippo Mané, du hast einen Niki Süle, du hast 6-7 Digga. Leute, die IV spielen können.
Ich verstehe, was du sagst, aber du hast jetzt gerade 6 Innenverteidiger genannt.
Ja.
Dortmund spielt ausnahmslos Dreierkette unter Kovac.
Ja, hast du alles doppelt
besetzt. Das heißt, mit diesen 6 hast du doppelt besetzt. So.
Genau.
Von diesen 6 sind 2 aber, oder sind 3, ich würde jetzt mal 2 wohlwollend nennen, sind Filippo Mané, der sportlich wirklich leider, sei er noch so talentiert, keinen Fuß an die Erde bekommen hat, auf dem Niveau, was Dortmund abrufen möchte und muss. Und du hast einen Niklas Süle, der wirklich, egal wie gut die Spiele sind, die er macht, es scheinbar aktuell nicht schafft, gesundheitlich auf einem Level sich zu etablieren und zu stabilisieren, dass er wirklich nachhaltig von Wert sein kann. Das heißt, eigentlich hast du 4,5 Innenverteidiger aus meiner Sicht für diese 6 Positionen. Und das wird ein bisschen eng, oder?
Die IV-Position wurde diese Saison auch schon von Riasson gespielt, richtig?
Richtig, ja.
Dann hast du in der Diskussion immer auch sofort, ja, ein Metscher hat das auch schon mal gespielt, wo ich sage, den ziehst du auf keinen Fall da von der 8 ab, weil er Box-to-Box überragend wichtig ist für Spieler Dortmunder. Ja. Aber ich find's nicht so schlimm. Und wenn du nicht jemanden findest, den du einfach genauso jetzt leihst oder den du super günstig bekommst, weil er schon irgendwie ein bisschen erfahrener ist, dann holst du halt keinen mehr. Ich glaube, es ist nicht so schlimm.
Okay, ja, ich bin halt direkt wieder bei diesem Anspruchsdenken irgendwie, weil ich mir denke, okay, wenn du jetzt sagst, ein Riasson ist dann vielleicht der Backup auf Position Nummer 5 für die Innenverteidiger, dann bist du direkt wieder bei, du hast eigentlich nur noch Svensson Kaut für die Außenverteidigerposition. Dann bist du schon wieder bei, dann muss Bayer / Riasson als Doppelbackup irgendwie gegebenenfalls eine der Rollen da bekleiden und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir, als Team und Verein, der von sich selber sagt, eine oder die zweite Größe in Deutschland sein zu wollen, international in einem Champions-League-Viertelfinale mitreden zu wollen und so, kannst du nicht darüber reden, dass ein Riasson dein Halbspur-Innenverteidiger und ein Maxi Bayer deine linke Schiene spielt, so, weißt du?
Aber ich check auch, wo du herkommst und das mag ja berechtigt sein, aber ich glaube, wenn es klappt, dass du noch ein IV bekommst jetzt in den nächsten paar Tagen,
ja,
dann ist es schön. Ja. Und wenn es nicht klappt, dann ist halt so. Also für ein halbes Jahr spielst du auch mit 6 richtigen IVs und 3, die es irgendwie spielen können, glaube ich, noch die Runde vernünftig zu Ende.
Ja, ich bin gespannt. Also, was aber klar ist, wenn du damit reingehst und sich dann nochmal den Emre Can verletzt oder nachhaltig Rücken hat oder sonst irgendwas, dann bist du auf jeden Fall der Gelackmeierte. Aber let's see, ich bin sehr gespannt. Ist nur echt, wo du gerade sagst, so, das erinnert ein bisschen an diese ganze Werder-Leih-Thematik, denke ich mir halt auch wieder, ey, wenn Anselmino halt so schon ein wichtiger Baustein für diese Doppelbesetzung ist und nicht irgendwie ein Perspektivspieler, wo du sagst, den leihst du und den führst du heran und guckst, ob es irgendwie sich extrem auszahlt für dich, dann ist es schon auch schwer, so eine Rückholklausel, die irgendwie bis Ende Januar triggerbar ist, damit einzubauen und dann auf einmal jetzt mit leeren Händen dazustehen.
Ja.
Aber gut, sei es drum. Wir haben Dortmund und auch Union besprochen und können dementsprechend, glaube ich, weiter zu Gladbach-Stuttgart, oder?
Ja, können wir gerne. Und da dachte ich erst, das wird eine Partie, die mich kickbase-technisch hinten raus nochmal bricht, weil ich Leveling im Team habe. Elfer verursacht, fand ich auch mit den ganzen Elfer-Entscheidungen dieses Wochenende schon wieder ein bisschen fragwürdig, beziehungsweise einfach unklar, wann, wie, wo, was ein Elfer ist. Irgendwann hieß es mal, wenn er vom eigenen Körper kommt, ist es danach kein Handspiel. Jetzt ist die Regel aber doch wieder so, dass es auch trotzdem Handspiel sein kann. Leveling, erst Ball am Bauch, dann an der Hand. Klar, die Hand ist schon weit weg vom Körper, aber auch irgendwo in der Drehbewegung gewesen. Hat mich sehr geärgert, dass es den Elfer gibt. War dann froh, dass er verschossen wurde und Leveling getroffen hat. Bin mit zwei VfBler, mit Jeltsch und Leveling, da ganz gut rausgekommen aus der Nummer. Und der VfB auch wieder sehr souverän gezockt.
Ja, hundertprozentig. Leveling gefällt mir auch im Moment richtig gut. Also so Leveling-führig kann man, glaube ich, aus einer sehr gut funktionierenden Stuttgarter Mannschaft eigentlich noch mal ein bisschen hervorheben, weil die im Moment echt absolut brennen beide. Führe ich auch eigentlich in meinem Kopf schon so ein bisschen abgemeldet nach der Hinrunde und letzter Saison gewesen, aber der dreht auch völlig durch. Jetzt wieder ein 100er nach Einwechslung, ohne direkten Scorer, glaube ich, geholt. Also das machen sie sehr gut. Weiterhin auch am Wochenende sichtbar die Rotation. Also da bewegt sich Stuttgart schon eigentlich auf einem Level mit den Münchnern aktuell, was so die Möglichkeiten in der Breite angeht und was dann auch die Rotation angeht. Eine Mittelstädt wieder von der Bank gekommen, einen Undorf auf der Bank gesessen, jetzt kommt ein El Canous nach der Afrika-Cup-Reise wieder in Vollbesitz seiner Kräfte langsam rein und so weiter und so fort. Zwei Personalien, wo ich aber einmal gerne deine Meinung zu hätte, weil ich da nach wie vor mir denke, wie kann das sein? Also Innenverteidiger bist du im Moment relativ knapp besetzt, ja, aber du hast einen Finn Jeltsch eigentlich die ganze Zeit in der Hinterhand. Mhm. Ramon Hendricks spielt irgendwie alles im Moment. Und zweite Personalie, Atakan fucking Karasor. Ich habe wieder den Fehler gemacht und mir in beiden meiner Ligen Cema Andresch geholt, weil ich dachte, nee, Alter, der spielt jetzt nicht schon wieder, wenn nächste Woche wichtige internationale Partie ansteht. Es ist wieder passiert. Und Karasor spielt wieder 70, 80 Minuten, ausnahmsweise mal nicht durchgespielt. Aber wo kommt das her? Und was erwartest du die nächsten Wochen an Spielzeit für Ramon Hendricks und für Atta Karasor?
Ich glaube, für Ramon Hendricks wird's so weitergehen mit leichten Abstrichen, weil der Dreierkette, gut, ne? Viererkette, AV überall spielen kann. Preis-Leistung gerade auch wirklich sehr, sehr gut. Und ich kann mir vorstellen, du hast ja bei diesen Belastungsparametern, die von den Spielern genommen werden, einfach auch ein paar, die das viel besser tanken können, wo du sagst, die müssen fast alle drei Tage spielen, um auf Temperatur zu bleiben. Und ich glaube, der gehört da auf jeden Fall mit dazu. Gab auch ein paar Stimmen, die gesagt haben, Mittelstädt und Führig in Rom nach 70 runter. Das ist auf jeden Fall eingepreist, dass die beiden gegen Gladbach wieder von Beginn an ran dürfen. War nicht so. Hoeneß zu durchschauen in der Rotation, unglaublich schwierig. Aber man hat auch da wieder gesehen, Führig von der Bank, trotzdem grüner Balken. Kannst du machen, kannst du mitnehmen. Also bei den Top-Teams, glaube ich, stellst du trotzdem gerne auf, auch wenn du nicht wirklich checkst, wer wann zockt. Ja. Und zweiter Mann war Andresch.
Ja, Karasor Andresch.
Ja, weiß ich nicht. Auf der PK schon gesagt, dass Andresch gerade wieder ein bisschen hinterherhängt, dass seine Zeit aber irgendwann in der Rückrunde auch wieder kommen wird. Ich dachte auch, es wäre früher der Fall. War sehr überrascht, dass Undav schon 4 Spiele gemacht hat. Du kannst es nicht predikten, es ist zu schwer.
Ja, es ist tough. Ich habe mich wieder auf die Nase gelegt mit meiner Spekulation vor dem Wochenende. Aber was auf jeden Fall auffällig ist, ist das Karasor. Ob es jetzt ist, dass Andresch abgebaut oder dass Karasor auch einfach zugelegt hat wieder. Der Mann ist wieder eine feste Größe im Vergleich zur Hinrunde. Trotzdem auch da, auch auf die Gefahr hin, dass ich euch jetzt wieder irgendwie Quatsch erzähle, aber behaltet es im Blick, wenn der jetzt wieder 90 Minuten unter der Woche international macht, dann ist es trotzdem wieder für mich ein Thema, wo am Wochenende auch mal ein Andresch ran dürfte oder rangelassen werden könnte. Aber Anton, du hast es gesagt, ey, Stuttgarter, lässt du eigentlich von allem die Finger? Andresch auch nach Einwechslung dann einfach nicht gut gewesen jetzt, ehrlicherweise am Wochenende. Mhm. Wenn er da 4, 5 Bälle mehr an Mann bringt, die er irgendwie ins Nichts und dem Gegner in die Füße chippt, dann landet der halt auch in seiner Viertelstunde wieder bei 40 Punkten so. Und dann ist das auch schon wieder was, wo du sagst, ja, okay, nimmst du dann halt einfach mit so. War jetzt alles ein bisschen schmaler leider, was die Punkteausbeute anging. Aber ist wie es ist, Stuttgart trotzdem, was die 15, 16 nah an der Startelf befindlichen Jungs angeht, extrem interessant. Am Wochenende einen Badreddin Buanani zum Beispiel hätte sich extrem ausgezahlt. 146 Punkte oder so sind es, glaube ich, aktuell für 2, 3 Millionen. Also da ist auf jeden Fall einiges zu holen. Einzige Sache, über die ich kurz sprechen wollen würde, auf Stuttgarter Seite noch, diese Undav-Causa, wo ich gesagt habe, die mache ich noch mal auf. Mhm. Ich habe mir auch aufgeschrieben, so dieser Anruf vom Papa, wo er dann rangeht und sagt, ey, yo, ich muss gerade ein Foto mit deinem Sohn machen, der meldet sich gleich. Sehr Undav-like, sehr funny, sehr nahbar einfach. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, so Undav weiß ganz genau, wie der ankommt in Fußball-Deutschland und der weiß ganz genau, wie funny das alles ist und wie sehr ihn alle feiern. Aber in ein, zwei Punkten ist er im Moment so ein bisschen auf dem Weg, zu sehr dieses Rampensau-Image zu leben. So, weißt du, was ich meine? Also, dass er nach seinem Tor da zum Beispiel hingeht und so diesen Plappermaul-Jubel macht und sich dann im Interview noch hinstellt und sagt, ja, hier, die Leute haben ja schon wieder gesagt, ich bin ein schlechter Stürmer, weil ich mal zwei Spiele meine Chancen nicht mache. Ich glaube, niemand nutzt all seine Chancen und so. Und das wieder so ein bisschen flapsig dahergequatscht hat. Mhm. Weißt du, so nach dem Motto, ja, hier allen die Mäuler gestopft, hahaha, mache ich wieder witzig so. Da dachte ich mir so, Digga, also so wie er sich positioniert hat zuletzt bezüglich, ja, ey, ich sollte auf jeden Fall zur WM mit und sowas, ne, als Typ, aber auch sportlich und so weiter und so fort, musst du es dann A, auch mal ein Stück weit einfach tanken und weglächeln können, so wie er sich gibt, und B, finde ich, also wenn du mal dir die Stats anguckst, der hat die letzten 5 Auswärtsspiele alle getroffen, der gehört zu den besten Schützen der letzten 5 bis 10 Bundesligaspiele, der ist für Stuttgart gerade unverzichtbar, so scheiß doch drauf. Also dieser Plapper-Imitieren-Jubel, da dachte ich so, Mann, ey, so gib wieder ein witziges Interview, mach ein, zwei lustige Bilder, ja, aber das brauchst du doch jetzt nicht.
So ähnlich leicht getriggert, wie wenn Janni mich einmal fragt, wie es in der B-Liga gerade läuft.
ja, ungefähr so, ja. Ja, hast du eine Meinung zu?
Ja, gehe ich schon mit. Also ja, da doch, kann man schon so sehen. Andererseits, Gladys, das will ich auch noch ganz kurz haben, ist gerade nichts, oder? Also Augsburg 4-0 abgewatscht, danach gerade ein Spiel schlechter als das andere, 5-1 gegen Hoffenheim, chancenlos in Hamburg gewesen, verlierst du hier wieder 3-0, obwohl du eigentlich gut in das Spiel reinschaltest und das Ding eigentlich erstmal auf deine Seite ziehen könntest mit dem Elfmeter, ist gerade auch ein ganz, ganz dicker Finger-Weg-Call.
Ja, gib mir gar nichts, habe ich auf nichts Bock gerade. Also nicht mal die Honorars und Co. wäre ich mir aktuell sicher mit, weil die dir dann auch mal so einen 15-Punkte-Spieltag dahin rotzen. Also, nee, gib mir nichts im Moment.
Einziger Lichtblick, Moritz Nikolas ist, glaube ich, in 2026 bisher bester Kickbase-Fänger mit nur grünen Balken.
Ja, aus Gründen, ne? Der Mann hat alle Hände voll zu tun. Okay, ey, letztes Spiel, Anton. Und wir machen es quick and dirty. Freiburg gegen Köln. 2-1, glaube ich, verdient am Ende. Ich würde mit reingeben wollen, Sheran Chip nochmal, haben wir eingangs schon drüber gesprochen, gut gemacht. Er seine Chance eigentlich wieder genutzt als Startelf-Spieler. Matanovic im Moment eine der heißesten Stürmeraktien, sollte auch erstmal einen Stein im Brett haben aus meiner Sicht. Auf Köln-Seite ist Linden Meiner still und heimlich auf einmal wieder eine Nummer. Ist jetzt, glaube ich, 3-mal in Folge gestartet, nachdem er fast außen vor war eigentlich. Auch eine relativ günstige Option. Suzukis Vorlage zum 1-1 würde ich noch hervorheben wollen. Damit habe ich meine Personalien eigentlich abgearbeitet. Aber viel mehr ist es dann auch nicht für mich.
Nee, ich habe auch nicht viel mehr zum Spiel. Matanovic 1,9 XG gemacht, finde ich, ist ein sehr, sehr starker Wert. War Topwert an dem Spieltag. Klar, da kommt ein Elfmeter mit dazu, den er vielleicht ein bisschen kläglich vergibt. Wo man auch dazu sagen kann, dass Schwebe den natürlich auch wieder bärenstark fischt. Und aus einer Flasche stand drauf, was machen bei Matanovic? Lange warten und dann in die richtige Ecke springen. Ja, also ja. Ich find auch geil, so dieses Spring in die richtige Ecke. Ja klar, Alter, say no more, Alter, klar, weiß ich, wo ich hinspringen muss. Aber für einen Keeper schon, finde ich, ganz cool, dass diese Tipps und diese Ausarbeitung von den Torwarttrainern dann doch immer so wichtig sein können. Finde ich ganz geil als Beobachtung.
Finde ich auch. Tatsächlich. Also, das war das Interview nach dem Spiel, ne? Aber stand da in die richtige Ecke dann springen? Ich habe verstanden, lange warten und dann nach rechts oder nach links springen. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, in welcher Ecke er war.
Ich hatte im Kopf einfach richtige, weil wenn du lange wartest und er halt diesen angesprungenen, wie Levi früher macht, kannst du ja eigentlich ganz gut antizipieren, wo es dann am Ende hingeht auf die Reise.
Naja, das stimmt. Ja, gut gecatcht das Ding auf jeden Fall. Anton, welche Jungs sollten denn die Manager und Managerinnen da draußen catchen diese Woche?
Einkaufswagen, powered by Scalable Capital.
Da gibt's eine Menge. Da gibt's eine Menge und da gibt's in allen Mannschaftsteilen ein paar, die auf jeden Fall Einkaufswagen-Material sind. Im Tor gehe ich ganz klar mit Jannis Blaswig. Günstiger Starter, Fleckenbänderverletzung im Knie, wird ein paar Wochen ausfallen. Moritz Nikolas, wie gerade eben schon gesagt, zweitbester bester Kickbase-Keeper in 2,26 mit 4 grünen Balken. Ohne gehaltenen Elfmeter spielt der Mann gerade eben 152er Schnitt, was auch bombastisch gut ist. Und dritter Mann, Jonas Omlin. Wir wissen alle nicht, wie sich das verhält, aber 500k mitnehmen, weil irgendwer wird schon kaufen. Und wenn wir alle kaufen, weil wir nicht wissen, was abgeht, wird der halt steigen. Und deswegen würde ich da schon mit drauf gehen, um zu gucken, ob da irgendwas geht. Nicht, weil er spielt, aber weil du da bestimmt 1 Million gut machen kannst, 2 Millionen gut machen kannst, oder?
Ja, sehe ich schon auch. Vor allem, wenn du dann überlegst, einfach den Doppelpack erstmal zu versuchen mitzunehmen aus Blažević-Omlin, dann gehst du auf Nummer sicher und bist wahrscheinlich insgesamt dann bei 8-9 Mio, die du ausgibst. Das ist immer noch günstig für einen Keeper.
Ganz genau. Abwehr auch günstig. Dennis Wavro, ich habe dir mit Fragezeichen reingeschrieben. Machst du Ausrufezeichen draus oder bleibst du mit Fragezeichen?
Boah, zu dem Preis sage ich, 1 Mio drüber kannst du gehen, weil der jetzt auch steigen wird die Woche, aber es ist jetzt niemand, den ich irgendwie fest einplanen würde über die nächsten Wochen.
Also sagst du, er rotiert wieder raus, sobald die anderen Jungs wieder am Start sind?
Denke ich schon, ja.
Alles klar. Wer aber nicht rausrotieren sollte und wo der Anselmino-Abgang ehrlicherweise eher ein bisschen punktepushend sein könnte, sind Benzebaini und Can. Ein Mann weniger hinter in der Rotation. Die haben jetzt sehr gute Matchups. Anselmino ist weg. Can schießt Elfmeter. Benzebaini kann LIV, kann linke Schiene spielen für Svensson. Die würde ich mir beide einpacken. Kosten beide unter 20 Millionen. Finde ich gerade sehr, sehr gute Picks. Dann gehen wir weiter zum FC Augsburg. Chavez und Janulis. Günstige Verteidiger, alle beide. Der eine defensiv super, offensiv super. Janulis als Flankenläufer immer wieder gefährlich. Gute Matchups auch da einpacken. Dann haben wir Lukas Vazquez, der Champions League gegen Piräus und gegen Bremen ganz ordentlich gezockt hat. Bude gemacht gegen Bremen, wenn fit, klare Nummer 1 auf der rechten Schiene. Auch unter 10 Millionen gerade, was das Preisliche angeht. Deswegen auch da kaufen. Wir haben Stefan Posch, den du schon empfohlen hast. Der Mann will mit zur WM, der Mann will sich empfehlen wie Gregoritsch. Also kaufen, wird beim Fischer-System auf jeden Fall gute Punkte gegen den Ball einfahren. Bichiabü wegen Marktwert. Ich glaube, der bekommt das Spiel gegen St. Pauli unter der Woche nochmal. Herzlichen Glückwunsch, Janni. Und danach am kommenden Wochenende eher wieder einen Platz auf der Bank. Sollte Lukeba wieder fit sein. Haben wir noch einen Verteidiger? Ich schaue kurz. Ja, Finn Jeltsch. Auch günstig, gute Preis-Leistung. Reiht sich da, glaube ich, aber nahtlos in eine Kategorie mit Ramon Hendricks ein. Beide sehr empfehlenswert. Irgendwas dazu zu sagen?
Nichts dazu zu sagen, unterschreibe ich vollumfänglich.
Sehr gut, fleißig mitgeschrieben, hoffentlich. Und wir gehen weiter ins Mittelfeld. Wir haben einmal Claude Maurice, 3 grüne Balken in den letzten Spielen. Augsburger Matchups, wie gerade eben bei Chavez und Janulis schon gesagt, gerade sehr vielversprechend. Im Mittelfeld Bellingham, gerade solange Sabitzer noch ausfällt. Diese Wadenverletzung ist ja auch einfach sehr unklar. Ich glaube, die musst du schon vollständig ausheilen lassen, damit sowas nicht wieder aufbricht. Ich habe ihn gerade, Marcel Sabitzer, bin deswegen ein bisschen unglücklich. Würde aber sagen, wer Joe Bellingham bekommen kann, macht das gerade definitiv, weil die Punkte einfach auf der Straße liegen. Ihr müsst sie euch nur holen. Wir haben Jonas Hofmann, der in der Rotation rund um Champions League immer wieder ein Faktor werden könnte und dafür einfach wenig kostet. Ich glaube, da muss man einfach auf der Hut sein, ein Backup zu haben für die Spiele, wo man davon ausgeht, dass er nicht startet. Also immer absichern und gucken, dass Jonas Hofmann halt eher Spieler 12, 13 im Kader ist. Und ansonsten hätte ich noch Beste und Palacios, beide günstig, beide am Wochenende Minuten gesammelt, Beste durchgespielt, Beste spielt gerade regelmäßig, Palacios wieder fit, könnt ihr euch beide einpacken. In der Offensive, im Angriff, habe ich noch 2 Jungs, einmal Ibo Maser, lächerlich günstig aktuell, 17 Millionen, müsst ihr machen, und Max Mörstedt, nicht weil ich glaube, dass sich langfristig da vorne festspielt, sondern weil er gerade einfach steigt, hat für Lemperle gezockt, hat seine Bude gemacht, wird gut Marktwert mitnehmen, springt auf den Zug auf und nehmt euch die Kohle mit.
Hört sich insgesamt sehr gut an. Ein, zwei Fragen habe ich dazu. Mhm. Hofmann, weißt du oder bist du gerade im Bilde, inwiefern die Nachnominierungslisten schon durch sind für Champions League? Da gibt es doch im Winter auch die Gelegenheit, nochmal anders zu verteilen, oder?
Kann ich dir gar nichts zu sagen, nee.
Okay, ja, vielleicht ist das nochmal was, was ihr da draußen im Blick haben solltet. So, wenn wir dazu was auflesen, dann werden wir es natürlich auch reingeben. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, was war's denn? Ach ja, Palacios, ganz kurz nochmal, weil ich da deine Meinung eben gar nicht zu eingeholt hatte. Also gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass ein Palacios vielleicht in den nächsten 3-4 Wochen wieder zu dem Palacios wird, der er vor der Verletzung war, der von enormem Wert für diese Mannschaft war. Glaubst du, dass er in 3-4-5 Wochen wieder Startelf-Thema ist? Glaubst du, dass er wieder ein klarer Starter wird im Laufe der Rückrunde? Und wenn ja, wie sieht das Zentrum dann aus?
Ist eine schwierige Frage, weil ich natürlich auch da, ähnlich wie wir es vorher hatten, Maximum zwei Drittel der Starter in der Rückrunde sehe, weil er aus der Verletzung kommend ist, weil die anderen einfach zeitlich einen massiven Vorsprung haben in der Zeit mit Julmann zusammen, weil er jetzt schon weiß, von wem er was auf welcher Position bekommt. An sich trotzdem jemand, der einfach so gut ist und so gut rohpunkten kann im Mittelfeld, dass man ihn sich schon holen sollte. Aber auch da wieder zum aktuellen Zeitpunkt für mich eher Kandidat 12, 13, 14 in meinem Kader. Und ich würde nicht gnadenlos overpayen. Aber was kostet er gerade? 6, 7, 8 Millionen?
Ja, ich glaube sogar noch ein bisschen weniger.
4, 5. Ja. Also, boah, was sagst du? Irgendwas zwischen 8 und 12 kann man machen?
Ja, also ich sehe es eigentlich ähnlich wie du und bin mir super unsicher irgendwie, wie es sich da entwickelt, weil ich auch mit Maser so falsch lag jetzt gerade. Deswegen wäre ich so bei 7, 8 kannst du machen, weil das hast du in zwei Wochen wieder drin, so. Ja. Aber mehr würde ich mich schon fast schwer tun gerade. Ja, kann natürlich auch mies in die Hose gehen, weil wenn der in 4, 5 Wochen wieder regelmäßig startet, dann ist das halt ein 20-Millionen-Spieler.
Ja.
Ja, let's see.
High risk, aber high reward.
Trauen wir uns nicht so richtig aus unserem Schneckenhäuschen. Alright, dann haben wir auch hier einen, wie gesagt, pickepackevollen Einkaufswagen damit abgehakt und sind am Ende. Hast du gerade Sperrenverletzungen schon thematisiert?
Nee, habe ich nicht, aber auch die könnt ihr ganz easy entweder auf der Base einlesen, da gibt es ein laufendes Fantasy-Update, wo ihr die immer wieder checken könnt. Sperrenverletzungen natürlich auch ein Thema, sind die 4 oder 5 Permanent News-Reiter, die ihr oben einlesen könnt. Haben wir aber auch hier einmal kurz für euch mit dabei. Badekor, Friedel, Zwigala und Gimba. Da also nach den passenden Backups umschauen und dementsprechend umbauen.
Genau, das aber vielleicht auch einmal noch kurz zur Erklärung, wenn wir gerade eh dabei sind. Wenn ihr die App geöffnet habt und wirklich im Base-Modul, also links auf diesem, ja, wie sagt man, auf diesem News-Sheet sozusagen seid, so wie es dargestellt ist, unter den Artikeln, die ganz oben mit riesen Banner angezeigt werden, sind ja die Ligen zu finden, in denen ihr scrollen könnt von links nach rechts. Und darunter sind die 5 relevantesten und ich sag mal, die 5 am nachhaltigsten relevanten Artikel immer abrufbar. Das sind zum einen die Marktwertbewegungen, die Top-Gewinner und Verlierer. Das sind die Updates zu Sperren und Verletzungen. Das ist das generelle Fantasy-Update, wo es täglich neue Themen gibt, die besprochen werden. Zum Beispiel super hilfreich für mich immer. Kurz vorm Wochenende gibt's meistens zu allen Ligen die günstigsten sicheren Starter, die wir am Wochenende predikten. Super für Lückenfüller-Scouting. Und dann habt ihr auch noch die Standardschützen, die natürlich jetzt nicht mehr allzu variabel sind. Da wird sich nicht mehr so viel tun. Plus den Transferticker gerade im Januar jetzt auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. Also da auch gerne reinschauen bei Zeit. Einmal täglich vielleicht kurz scannen oder so. Dann ist das schon echt eine große Hilfe im Daily Managen. Und dann, Anton, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Nichts, worüber du dich allzu sehr freuen müsstest, aber wo du noch mal deine Impro-Skills hier unter Beweis stellen kannst. Du darfst nämlich heute das Outro bereitstellen.
Nein, wirklich, scheiße.
Warum? Niemand Bell getippt, es hat niemand Kabak getippt. Und dann haben wir gesagt, ey Leute, also wenn ihr nicht mal einen der ersten beiden getippt habt, dann hat's auch ehrlicherweise keiner verdient. Dann habt ihr nächste Woche wieder die Chance. Anton, dir gehören die letzten Worte.
Alter Bench, darauf bin ich gar nicht vorbereitet. Du hättest mir unbedingt davor Bescheid sagen müssen. Hätte ich
hier. Ey, ich habe selber im Laufe der Aufnahme erfahren.
Oh, kacke, Mann. Ja, okay, keine Tipper. Dann sage ich, Ligensystem im Büro, größter Schwachsinn, den es gibt. Hört auf damit. Wir wollen einfach eine große Office-Liga spielen. Und nichtsdestotrotz werde ich aufsteigen. Platz 1 oder 2 wird es auf jeden Fall werden. Der Rest der Liga ist nämlich schlecht.
Sehr gut. Und damit verabschieden wir euch in die Woche. Bis dahin.
Das war's mal wieder mit Spieltagsliga-Besieger, deinem Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga. Sollte dir diese Episode gefallen haben, lass es gerne andere wissen. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer. Noch nicht genug von Kickbase? Schau gerne mal auf Instagram vorbei. Bis gleich.